Und dann hat man immer so dieses Strafgesetzbuch im Hintergrund als Ärztin und darf auf gar keinen Fall einen Fehler machen, weil sonst verliert man irgendwie seine Zulassung. Mhm. Also es ist komplex. Also weil dadurch, dass es im Strafgesetzbuch steht, wird ja ganz klar vom Staat gesagt, das, was du da machst, egal ob du jetzt ungewollt schwanger bist oder ob du Arzt oder Ärztin bist und das durchführst oder auch medizinische Fachangestellte, die assistiert oder so, also alle, die irgendwie beteiligt sind, das, was ihr da macht, ist nicht gewollt, ist strafbar.
Warum machst du das? Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich sprechen heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und bevor ich euch unsere Gästin für heute vorstelle, spielt Lenia ein Schnipsel.
Ich lese euch das an. Das wichtige Thema. Ich glaube, mit dem Sprachbeitrag von jemandem, der es nicht so schön findet, dass wir hier sind.
Hey, bitch, we control your bodies. Guess what? Guys win again. Men win again. And yes, we control your body. Your body, our choice. We will keep you down forever. You will never control your own bodies. Never gonna happen, sweetie. Your body, my choice.
Ich dachte irgendwie erst so, geil, irgendein feministischer Typ, der sich so ein bisschen Satire gemacht hat. Aber es ist tatsächlich leider einfach nur irgendein Trump-Supporter, nachdem Trump gewonnen hat. Und es ist einfach ein authentischer Freudenausruf von jemandem, der sich freut, dass weiterhin die Männer die Körper der Frauen kontrollieren können. Juhu!
Autsch!
Ja. Hallo Annika!
Hallo! Annika.
Herzlich willkommen auch von, ich habe gerade leider seinen Namen vergessen, von diesem netten Herrn, der sich da gerade gemeldet hat.
Nicht so relevant, glaube ich.
Soll ich mal unsere Gästin erstmal vorstellen, Lenia, bevor wir loslegen, diesen Typen zu haten? Also, unsere Gästin heute ist Annika Kreitloh. Schön, dass du da bist. Annika ist Sprecherin des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung, Mitglied bei Doctors for Choice und die Initiatorin der Kampagne Weg mit 218. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges ausgelassen. Doch, das Wichtigste, nämlich sie ist Ärztin in der Gynäkologie.
Und vielleicht das Wichtigste für Menschen, die nicht wissen, was 218 ist oder damit nicht direkt was anfangen können. Genau, Annika, vielleicht kannst du uns ja mal kurz sagen, was machst du eigentlich? Wofür setzt du dich eigentlich ein?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Genau, Paragraph 218 im Strafgesetzbuch regelt quasi das Recht oder eben nicht das Recht, das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland. Das heißt, ich bin quasi Aktivistin für Schwangerschaftsabbrüche oder insbesondere für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und für das Recht auf die eigene Entscheidung über den eigenen Körper.
Und wie, also gibt es da irgendwie so eine Anekdote, wie du dazu kamst, dich dafür einzusetzen oder seit wann du das auch schon machst? So, wie ist da so dein Werdegang?
Also ich mache das schon seit bestimmt jetzt 4 oder 5 Jahren und im Studium bin ich tatsächlich so ein bisschen darauf gekommen und das war insbesondere im Zusammenhang mit dem Fall Christina Hähne. Ich weiß nicht, die meisten werden sich vielleicht daran erinnern, dass Christina Hähne ist eine Ärztin aus Gießen, die damals verklagt wurde auf das mittlerweile abgeschafften Paragraph 219a. Die wurde angezeigt, weil sie auf ihrer Website geschrieben hat, sie führt Schwangerschaftsabbrüche durch und nach welchen Methoden. Und es gab ja den Paragraph 219a, das sogenannte Werbeverbot. Und nach diesem Paragraphen durfte sie das halt nicht. Als Ärztin durfte sie nicht darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche macht und insbesondere auch nicht, wie sie die macht, also nach welcher Methode. Und die wurde angeklagt von irgendwelchen Abtreibungsgegnern und das ist relativ groß irgendwie in den Medien gewesen und da bin ich tatsächlich das erste Mal auf das Thema gestoßen und bin so ein bisschen darauf gekommen oder da gab es so ein bisschen auch aktivistische Gruppen, die dann angefangen haben, sich zu gründen und zu sagen, ey, im Medizinstudium lernen wir eigentlich auch gar nicht zu dem Thema und insbesondere wir ÄrztInnen sind einfach auch nicht so viel in Austausch oder in Kontakt mit dem Thema und das war irgendwie bei mir so ein bisschen der Initialzünder. Ich war damals schon auch so relativ feministisch und fand das irgendwie cool, mich in so Sachen zu engagieren und hatte aber überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das ein Problem ist oder dass das irgendwie ein Themenfeld in Deutschland sein könnte, wo es sich irgendwie lohnt, sich zu engagieren oder Aktivismus zu machen oder wo es vor allem auch gebraucht ist. Und das war eigentlich für mich so der Anstoß. Und darüber bin ich dann über die Medical Students for Choice, die es mittlerweile auch in ganz vielen Universitäten gibt, dann weiter zu den Doctors for Choice und zum Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung gekommen.
Cool. Genau. Mein Papa würde jetzt sagen, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut wäre. Ist immer sein Lieblingsspruch, den ich dann immer hasse, wenn mir irgendwas Schlimmes passiert. Aber klingt ja so, als wäre diese Anklage dann immerhin hätte dazu geführt, dass es irgendwie mehr Awareness dazu gibt. Ich glaube, ich erinnere mich auch, dass ich überhaupt erst, dass ich das auch damals mitgekriegt habe und überhaupt erst damit gecheckt habe, dass es da irgendwie, dass es eigentlich irgendwie verboten ist und so und ich das davor gar nicht wusste.
Ja, genau. Also tatsächlich gibt es total viele von diesen aktivistischen Gruppen. Also zum Beispiel das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung gibt es natürlich schon viel länger und die machen einfach schon seit 15 Jahren irgendwie konstant Aktivismus und auch eigentlich die ganzen letzten 150 Jahre gab es immer wieder Gruppen. Aber es war halt sehr nischig und sehr vielen irgendwie so kleinen Bewegungen, die jetzt irgendwie nicht so im Mainstream waren. Und das ist tatsächlich insbesondere in den letzten so ja 4-5 Jahren deutlich mehr geworden im Vergleich. Und es ist einfach viel präsenter auch. Und insbesondere dieses Jahr, also 2024, war einfach krass viel Diskussion zu dem Thema.
Wie ist denn der aktuelle Stand zu dem Thema? Also gibt es einen Grund dafür, dass da so viel Aktivität in letzter Zeit stattfindet? Weil es wird ja von der Gegenseite, der eher konservativen politischen Seite jetzt vorgeworfen, das wäre ja alles nur so eine woke Bewegung und man würde hier die Gesellschaft irgendwie spalten wollen mit dieser woken Bewegung. Was würdest du sagen, ist der Grund dafür, dass jetzt immer mehr Aktivismus da gibt und dass immer viel mehr Leute, also dass viel mehr Leute aware sind und sagen, hey, hier haben wir ein Problem?
Genau, also der Grund ist vor allem, dass es einfach eine katastrophale Versorgungslage insbesondere in Deutschland gibt, aber generell auch die rechtliche Lage einfach extrem konservativ ist. Und also in Europa sind wir so, ich glaube, das viertkonservativste Land, was quasi diese gesetzliche Regelung angeht. Also konservativer sind nur Polen und Malta, wo es quasi komplett verboten ist, Schwangerschaftsabbrüche durchführen zu lassen. Und bei uns ist es eben so, dass dieser Paragraph 218, wenn man den aufschlägt und nachguckt, dann steht da als erstes, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe belangt. Das ist so der erste Satz. Das bedeutet also de facto, Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland rechtswidrig. Sie sind eine Straftat. Dazu kommt dann, dass sie in bestimmten Bedingungen quasi nicht strafverfolgt werden, also nicht strafbar sind. Diese Bedingungen sind zum einen, dass es entweder eine kriminologische Indikation gibt, also bei insbesondere Sexualstraftaten. Dann gibt es eine medizinische Indikation, also wenn das Leben oder die Gesundheit der Mutter gefährdet wird durch die Schwangerschaft. Und es gibt eben die sogenannte Beratungsindikation. Also dass wenn eine ungewollte Schwangerschaft abgebrochen wird, dann muss zuerst eine Beratung, also eine Pflichtberatung passieren. Dann muss die schwangere Person 3 Tage warten. Und dann darf die Schwangerschaft abgebrochen werden. Das alles aber nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche, wo man dazu sagen muss, 12. Schwangerschaftswoche heißt quasi nach der Empfängnis. Und wenn wir MedizinerInnen rechnen immer in Schwangerschaftswochen nach der letzten Menstruation. Also in unserer Rechnung sind es quasi 14 Schwangerschaftswochen. Also da gibt es immer so eine Diskrepanz. Aber bis dahin ist das nur erlaubt und danach wird es eben auf jeden Fall eine Straftat. Davor ist es auch eine Straftat, nur sie wird halt nicht verfolgt quasi. Ja, ich glaub, also es ist so eine ganz komische Doppelregelung, die auch deswegen viele Leute nicht wissen, dass es überhaupt ein Problem ist. Weil es halt so ein komisches Konstrukt ist von, es ist zwar möglich, aber es steht halt im Strafgesetzbuch und es ist auf gar keinen Fall erwünscht und gewünscht.
Genau, ich habe da so eine Verständnisfrage zu, weil ich habe das nämlich auch gehört, so dieses ist eigentlich Strafe, aber es wird nicht verfolgt. Und ich habe den Artikel gelesen und da ist ja dieser 218a, glaube ich, ist es ja, ne, wo dann steht. Und ich habe so gelesen, dass dann ausgenommen von diesem, ich weiß gar nicht mehr, was das Wörtliche war, aber also für mich las ich das so wie, das gilt nicht für so und so. Also nicht nur, dass da jetzt stand, ja, das dürft ihr schon machen, wir verfolgen es dann halt nicht, sondern dass da wirklich stand, es ist nicht verboten für so. Und das, also genau, wie ist da die Lage?
Jein, also das ist halt so ein bisschen das Problem, wo sich auch die JuristInnen so ein bisschen streiten, weil das so, also es gibt quasi kein Gesetz, kein anderes Gesetz, was in dieser Logik formuliert ist und was in dieser Logik existiert, genau. Und jetzt, also ich bin halt auch keine Juristin, aber...
Also das ist ja dieses Trickige an diesem Gesetz ist ja, dass wir, also in dem Strafgesetz wäre es ja auch die sogenannte Ultima Ratio des Staates ist, also das letzte scharfe, das schärfste Schwert der Strafgesetzverfolgung, also des Staates sozusagen, also das schlimmste Gesetz. Da ist es immer so, dass es Ein Unrecht sozusagen wird immer dargestellt oder aufgeteilt in Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld. Also sind immer so diese drei Stufen. Das weiß ich jetzt gerade noch, weil ich vor Ewigkeiten Jura studiert habe. Also ist schon lange her, deswegen verzeiht mir alle Fehler, die ich mache. Aber es ist quasi, Tatbestand ist erfüllt. Das heißt, bei jedem Schwangerschaftsabbruch, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist der Tatbestand einer Straftat immer erfüllt. Und auch die Rechtswidrigkeit ist dann immer erfüllt. Nur auf dem letzten Ding, auf der Schuld, ist sozusagen eine Schuldfreiheit gegeben. Das ist eigentlich bei, zum Beispiel, wenn Menschen mit psychischen Ausfall zum Beispiel jemanden umbringen und dann, also weil sie irgendwie eine Krankheit haben und das nicht verstehen, was sie da tun, dann sind die auch auf der Schuldebene sozusagen befreit. Und auf dieser Ebene sind halt auch Schwangerschaftsabbrüche befreit. Das heißt, du stehst immer mit einem Fuß irgendwo im Gefängnis, weil halt am Ende geklärt wird, ob die Schuldfreiheit überhaupt gegeben ist. Das heißt, wenn es irgendeinen Fehler gibt in deiner in dieser Beratungssituation oder wenn du irgendwie diese, wenn diese Entschuldigungssache nicht vorliegt, weil du irgendwas falsch gemacht hast oder so, dann bist du mit einem Fuß im Gefängnis oder bist du halt, dann ist der Tatbestand erfüllt, die Rechtswidrigkeit gegeben und auch keine Schuldbefreiung.
Ach krass.
Und das ist die Problematik an der ganzen Sache. Das wollte ich jetzt kurz einmal so zusammenfassen.
Genau. Ja, genau, so wurde es mir tatsächlich nämlich auch erklärt, dass es quasi eine, also in der Logik einfach auch anders formuliert ist als viele andere Gesetze im Strafgesetzbuch. Und das ist eben auch vor allem für uns Ärztinnen einfach die ganz große Unsicherheit, die da mit diesem Strafgesetzbuch zusammenkommt. Weil es gibt, also es gibt immer die Möglichkeit, dass irgendwo Fehler passieren in dieser Kette. Also zum Beispiel, es gibt ja diese dreitägige Wartefrist, dass man halt irgendwie, also es ist so ein bisschen unklar, müssen das 72 Stunden sein? Sind es drei Werktage? Was ist irgendwie, also ne, auf was achten wir
drei
da irgendwie?
Drei Werktage wäre auch geil. Nee, am Sonntag ist keine Bedenkzeit, da sollen sie sich ausruhen, hat Gott gesagt.
Am Sonntag,
ja,
am
Sonntag genau, ruht. Also Quatsch. Genau, oder halt auch, wenn es um die Fristen geht, ne? Also diese Wochen, also die meisten Personen, die einen Zyklus haben, wissen, wie fehleranfällig so eine Zyklusrechnung sein kann, weil man einfach auch mal unterschiedlich lange Zyklen haben kann oder halt eben, keine Ahnung, sich vertut mit dem letzten Tag der Menstruation, dann ist man dann doch nicht ganz sicher mit
Blutung
den Wochen.
Blutung hat 5 Stunden später eingesetzt, als du gesagt hast.
Genau, und dann, ja, und dann passiert es halt echt schnell, dass man dann, obwohl man denkt, man ist vielleicht noch in der früheren Woche, dann doch irgendwie tatsächlich schon in der höheren Woche ist. Und dann wird es alles so ganz unsicher und schwammig und dann hat man immer so dieses Strafgesetzbuch im Hintergrund als Ärztin und darf auf gar keinen Fall einen Fehler machen, weil sonst verliert man irgendwie seine Zulassung. Also es ist komplex.
Und es ist ja quasi verboten, also wenn da steht, ein Schwangerschaftsabbruch ist verboten erstmal, dann ist damit ja gemeint für die Person, die das Kind quasi im Bauch hat und die Person, die es abbrechen würde. Ne? Also es ist sozusagen auch...
Genau, beides.
Ja. Ja, ich glaube, ich hätte auch gar keine Lust, unter den Bedingungen zu arbeiten, wenn ich jetzt wüsste, Mann, wenn ich jetzt einmal einen Fehler mache oder die Frau, die ich behandle, das irgendwie vergeigt und nicht zu diesem Gespräch geht oder so, oder ich da irgendwas verzettle, dann verliere ich meine Zulassung und stehe irgendwie noch mit einem Fuß im Knast. Ja, dann mache ich doch lieber irgendwie Nierentransplantation oder sonstige Dinge.
Ja, genau.
als dann sowas zu machen, das kann ich richtig gut verstehen, dass wir dann jetzt in ein Versorgungsproblem da reingeschlittert sind irgendwie.
Ja. Ja. Ich fand auch noch irgendwie ganz witzig, dass, Lisa, das musst du mir dann auch als Jura-Experte mal erklären. Und zwar, es gibt da auch so, also es wird natürlich immer von die Schwangere geredet und manchmal steht sogar explizit irgendwie die Frau, also zum Beispiel irgendwie, wer eine Schwangerschaft abbricht, ohne der Frau Gelegenheit zu geben, ihm die Gründe für ihr Verlangen nach Abbruch und sowas zu schildern, irgendwie so. Ist es eigentlich, wenn ich jetzt ein Transmann bin und dann theoretisch ja, also und auch wirklich im Ausweis und so überall quasi mein Geschlecht angepasst ist und ich dann das mache, also wenn da im Gesetzbuch explizit die Frau und ich bin aber ein Mann, der was schwanger werden kann, wie ist denn das eigentlich?
Frage, Leni, du hast eine Gesetzeslücke entdeckt.
Das wäre ja geil. Nee, okay, aber ich dachte, vielleicht weiß man dazu irgendwas, dass quasi das dann irgendwie so, also das wäre ja irgendwie komisch,
ja, stimmt,
wenn das dann tatsächlich
das Oder wenn, ja, das ist eigentlich voll die interessante Lücke.
Okay, na gut.
Wir können uns ja mal schreiben, all die Experten da draußen, Juristen, können uns ja mal eine E-Mail schreiben oder in die Kommentare, was sie da Lenia antworten würden.
Ja, das wäre jetzt richtig schlimm für so konservative KritikerInnen, weil die sind ja meistens erstens gegen Schwangerschaftsabbrüche, aber auch gegen Transmenschen. Und was machen die jetzt, weil die müssten eigentlich jetzt, um Schwangerschaftsabbrüche komplett zu verbieten, Transmenschen mit einschließen, aber das wäre ja, naja, okay.
Ja, also ja, tatsächlich ist das schon auch, also insbesondere diese Diskussion oder die Tatsache, dass Transmänner und auch nicht-binäre Personen schwanger werden können, ist einfach ja auch völlig unterbeleuchtet, sage ich mal so, im Diskurs. Ne? Mhm. Also ganz oft wird halt nur von den Frauen gesprochen und es ist auch wichtig, oft von Frauen zu sprechen, weil es sind einfach zum großen Teil Frauen und das ist auf jeden Fall eine politische Dimension so. Aber es gibt eben auch extrem viele Transpersonen, die davon betroffen sind und die halt einfach unsichtbar gemacht werden, auch in der Debatte von der Pro-Choice-Seite. Ne? Also das muss man schon auch ganz klar sagen, dass wir da auch eine Lücke haben, eine Sichtbarkeitslücke für Personen, die eben auch betroffen sind. Und die es oft einfach auch noch schwerer haben. Weil wenn man sich vorstellt, dass halt Transpersonen und auch nicht-binäre Personen von anderen Diskriminierungsformen im Gesundheitswesen auch extrem betroffen sind, weil es eben auch einfach viele transphobe ÄrztInnen gibt, dann die Möglichkeit quasi einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die sensibel ist, die nicht transphob ist, die quasi anerkennt, dass Transpersonen schwanger werden können und die dann auch noch Schwangerschaftsabbrüche macht und eine sinnvolle Beratung macht. Das ist einfach sehr, sehr, sehr selten. Das heißt, also es ist schon extrem wichtig, auch diese Personen darzustellen und auch diese Versorgungslücke nochmal, also diese noch zusätzliche Versorgungslücke sichtbar zu machen, weil das leider echt einfach oft untergeht im Diskurs.
Und wir waren ja gerade noch beim Status quo, vielleicht können wir den ja erstmal noch so abruhen, also oder noch da weitergehen, was es da noch gibt. Also du hast schon genau davon gesprochen, dass es quasi prinzipiell erstmal eine Rechtswidrigkeit ist, ne? Ein Tatbestand. Ja. Genau, und wie geht denn dann dieses Gesetz weiter? Also was steht da noch so alles drin?
Genau, also es ist quasi, wenn wir jetzt bei dieser Beratungsindikation bleiben, was eben so ungefähr 96% der Abbrüche, 96-97% der Abbrüche betrifft, dann genau muss man sich als erstes als ungewollt schwangere Person eine Beratungsstelle suchen. Davon gibt es zum Glück relativ viele, davon gibt es auch verschiedene Träger. Davon gibt es leider aber auch welche, die quasi so tun, als wären sie eine Beratungsstelle, die aber am Ende gar nicht den Schein, den man dann braucht, um die Schwangerschaft wirklich abbrechen zu dürfen, ausstellen. Also auch das gibt es. Die dann teilweise so von entweder katholische Kirche sind und dann quasi Beratung machen, aber sagen, ja, nee, den Schein gibt's nicht. Es gibt auch eine Gruppe, die nennt sich Pro Feminina. Man kennt vielleicht Pro Familia, was relativ ähnlich ist vom Namen. Pro Familia ist total toll, die machen richtig wichtige, gute Arbeit. Und Pro Feminina sind halt Fake-Beratungen, die von AbtreibungsgegnerInnen betrieben werden. Oh. Genau, das heißt so, das ist schon mal die erste Hürde. Aber erstmal kurz, eine vernünftige.
Kurz noch eine Zwischenfrage: Wie finde ich dann oder wie findet man diese? Kriegt man dann einen Zettel von der Ärztin oder
ja,
so?
Ja, das ist die gute Frage. Also eigentlich wäre es ja schön, wenn quasi ich, also meistens ist es ja so, ich mache einen Schwangerschaftstest, gehe dann zu meiner Gynäkologin und die stellt nochmal die Schwangerschaft im Ultraschall fest. Und dann wäre es, wenn wir jetzt in der idealen Welt leben würden, würde dann die Gynäkologin auch jede Gynäkologin Schwangerschaftsabbrüche machen und sagen, okay, na gut, Sie müssen jetzt halt leider zu dieser Beratung, hier sind ein paar Stellen, da können Sie hingehen. Dann, jetzt kommt aber dazu, dass total viele GynäkologInnen gar keine Schwangerschaftsabbrüche machen und teilweise auch aus persönlichen oder ideologischen Gründen nichts mit dem Thema zu tun haben wollen. Das heißt, auch ihren PatientInnen überhaupt gar keine Informationen geben können. Das heißt, die PatientInnen müssen sich dann, müssen googeln, müssen irgendwie hoffen oder müssen halt, wenn sie schon mal was von Pro Familia gehört haben, kommen sie vielleicht drauf, dass man da hingehen kann. Aber ja, genau, im Prinzip, also man findet das bei Google zum Glück relativ gut, wenn man Schwangerschaftskonfliktberatung eingibt. Aber genau, das Risiko ist trotzdem da, dass man auch in einer Fake-Beratungsstelle
landen kann. Das Wort Schwangerschaftskonfliktberatung hätte ich jetzt nicht eingegeben. Ich hätte nur reingeschrieben,
stimmt.
Beratung, Schwangerschaftsabbruch oder so.
Ja, fair, das stimmt wahrscheinlich.
Ich finde es auch total krass, in diesen Paragraphen, also es ist ja dieser 219, wo dann von dieser Beratung, und da steht tatsächlich, also ich dachte erst, es wäre ein Scherz, aber da steht ja wirklich wörtlich drin, also die Beratung, sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit Kind zu eröffnen.
Also das steht in dem Gesetz.
Genau, das steht
so in dem Paragraph. Welcher Paragraph?
219.
Paragraph 219 ist das.
Das heißt,
oha. Genau. Das
ist ganz, also es ist wirklich ganz gruselig und das, also ist halt begründet auf dem Verfassungsgerichtsurteil von 1993. Also es gab schon mal eine Debatte zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, insbesondere nach, oder also die Debatte wurde geführt, nachdem quasi die Mauer gefallen ist und wir Ost- und Westdeutschland vereint haben, weil nämlich in Ostdeutschland gab es halt eine Fristenregelung. Also da gab es die Möglichkeit, bis zur 12. Schwangerschaftswoche legal abzutreiben, ohne Beratung, ohne Heckmeck, ohne alles. Und in Westdeutschland gab es das halt nicht. Und dann wurde quasi Deutschland zusammengelegt und dann wurde nochmal die Diskussion geführt, was ist denn jetzt die gesamtdeutsche Regelung? Und da hatte man sich auch geeinigt auf tatsächlich eine Fristenregelung, die dann aber vom Bundesverfassungsgericht wieder gekippt wurde. Und dann ist quasi dieses berühmte 1993er Verfassungsgerichtsurteil entstanden, was gesagt hat, also was quasi der Grund ist für diese komische Regelung, die wir jetzt gerade schon beschrieben haben, die wir aktuell haben, mit quasi rechtswidrig, aber irgendwie nicht bestraft. Und Beratung, die muss eigentlich ergebnisoffen sein, aber gleichzeitig muss sie auch dem Schutz des ungeborenen Lebens dienen und muss irgendwie, ja, die Schwangere als Verbündete bla 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 gewinnen. Mhm. Also
ganz komische Konstruktion. Steht da ja halt auch nirgendwo drin, ne? Sondern das steht halt.
Ergebnisoffen steht, genau, das steht nicht im Strafgesetzbuch, das steht im Schwangerschaftskonfliktgesetz. Das ist quasi nochmal ein anderes Gesetz, in dem dann nochmal so, also es gibt das Strafgesetzbuch und dann gibt es das Schwangerschaftskonfliktgesetz, in dem quasi so weitergehende Regelungen, also zum Beispiel auch, wie viele BeraterInnen braucht es pro EinwohnerInnen, sowas steht da drin und da steht auch drin, dass quasi die Länder zuständig sind für die Sicherstellung der Versorgung. Was zur Kostenübernahme, das steht alles im Schwangerschaftskonfliktgesetz. Und da steht auch drin, dass eine Beratung ergebnisoffen sein muss. Aber also im Strafgesetzbuch steht halt, sie muss dem Schutz des ungeborenen Lebens dienen. Also wie kann denn eine, also das geht ja gar nicht.
Ja.
Genau. Und dann auch nochmal zu dem Thema Beratung. Also es sagen ja auch, oder es ist eigentlich ExpertInnen-Konsens, dass quasi eine Beratung nur dann funktioniert, wenn sie freiwillig passiert. Also, dass wenn quasi eine Person gezwungen wird zur Beratung, dann widerspricht es eigentlich total dem Grundgedanken von, wie kann eigentlich Beratung also tatsächlich effektiv passieren? Wie kann eine Person, also Beratung ist ja eigentlich was, wovon die beratende Person profitieren soll und irgendwie, ja, was mitnehmen soll aus der Beratung. Und wenn aber die Person gezwungen wird zu einer Beratung, die sie vielleicht gar nicht möchte, dann ist das eben ein Problem oder widerspricht es eben dem Grundgedanken von Beratung. Und deswegen sagen zum Beispiel auch ganz viele, also wie beispielsweise Pro Familia, die so die größte Beratungsinstitution in Deutschland ist, sie sind eigentlich gegen diese Beratungspflicht, obwohl die halt finanziell davon profitieren. Also weil, solange wir die Beratungspflicht haben, solange gibt es auch viele Beratungsstellen. Aber selbst die Beratungsstellen, die es gibt, sagen eigentlich, macht das gar keinen Sinn, was wir hier machen, weil wenn die Personen nicht beraten werden wollen, dann macht unser Job keinen Sinn und dann ist es tatsächlich einfach Ressourcenverschwendung.
Ja, da können wir ja
und diese Aufklärung über den als Eingriff, den macht ja dann eh die Frauenärztin selbst. Das heißt, die Beratungsstellen klären nicht über den Eingriff auf, sondern nur.
Ja, das verschwimmt so ein bisschen. Also genau, klar, ich muss als Ärztin, muss ich sowieso immer jeden medizinischen Eingriff, den ich mache, natürlich die Risiken und Nebenwirkungen quasi erklären. Da gibt es auch so Formulare für, die ich immer ausfüllen muss. Das machen wir sowieso. Und bei den Beratungsstellen ist es halt so ein bisschen auch abhängig davon, welchen Informationsbedarf hat die schwangere Person. Tatsächlich ist es ja in der Realität oft so, die Patientin geht zur Gynäkologin, die selber keine Schwangerschaftsabbrüche macht, die entsprechend also auch nicht wirklich was erzählen kann über was gibt's denn für Methoden oder so, einfach weil es ein Großteil der Gynäkologen nicht machen. Dann geht sie zur Beratung und geht quasi zum ersten Mal, hört vielleicht die Person, okay, es gibt medikamentös und es gibt operativ und das kann man so machen und das kann man so machen. Und danach erst gehen die meisten tatsächlich ja zu einer anderen Gynäkologin, die dann eben Schwangerschaftsabbrüche macht. Also oft ist es ja einfach gar nicht die eigene Ärztin, die das macht, sondern eben eine extra Stelle, wo man dann nochmal hingehen muss. Das heißt, diese Aufklärung über die Methoden und wie es medizinisch funktioniert, passiert oft in der Realität an beiden Orten. Also sowohl in der Beratung, je nachdem, wie es abläuft, und eben aber auch dann nochmal, wenn man zum eigentlichen Eingriff kommt.
Ja, von diesen Pflichtberatungen können wir als Sexarbeiterin auch irgendwie ein Lied singen. Die haben wir ja auch, ich glaube, einmal im Jahr müssten wieder eigentlich hingehen. Und uns, also ich finde es halt echt total ich finde es irgendwo degradierend, weil es ist eben so, da haben wir schon öfter drüber geredet, wir gehen da hin und lassen uns von irgendjemandem, die halt viel weniger Ahnung hat, als wir erklären, wie man ein Kondom aufzieht. Und das ist einfach
so eine bevormundende Situation.
Genau, und es ist so eine Zeitverschwendung in unserem
Sachen
Fall.
Erklärt.
Ja, eben, also es ist wirklich, genau, es ist einfach extrem bevormundend. So, wenn ich mir unsicher bin, wenn ich Beratung brauche, dann werde ich schon irgendwie Bescheid sagen. Also so, weiß ich nicht, dann führt lieber Pflichtberatung ein für alle Männer, die sagen, sie gehen nicht in Elternzeit, sondern lassen es ihre Frau machen oder keine Ahnung. Also ich meine, es gibt so viele Bereiche, wo wir irgendwie Pflichtberatung einführen könnten, aber warum muss das immer die Frauen treffen, dass wir irgendwie nicht von alleine wissen, also was wir wollen.
Oder ganz
wenn wir
ehrlich,
denken, wir wissen,
geht,
was wir können, wollen, selbst dann müssten wir uns nochmal beraten lassen.
Ja.
Ja.
Man könnte ja auch so eine Pflichtberatung für Eltern machen. Also ganz ehrlich, wenn ich so sehe, was so Eltern für Scheiße bauen, dann wäre es eigentlich noch viel geiler, wenn alle Leute, die schwanger sind, aber ich meine, ich bin ein liberaler Mensch, ich bin grundsätzlich einfach für eine freiwillige Beratung, nicht für eine Pflichtberatung. Aber wenn man über dieses bevormundende Ding spricht, warum nicht beide Eltern mal hinsetzen oder alle Eltern mal hinsetzen und sagen so, wir müssen euch jetzt erstmal erklären, wie ihr ein Kind erzieht. Das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich sinnvoller als irgendwie diese andere Art von Beratung, wobei keine Art von Pflichtberatung sinnvoll ist. Das muss ich jetzt gleich nochmal betonen.
Genau, und auch nochmal zu diesem Punkt. Ganz oft höre ich als Argument von Menschen, von eher so konservativen Menschen, die quasi für den Erhalt der Beratungspflicht sind, sagen als Argument ganz oft, naja, mit der Beratungspflicht erreicht man ja Leute, die man vielleicht sonst nicht erreichen würde, die halt vielleicht sonst selber gar nicht auf die Idee kommen würden, sich eine Beratung zu suchen, die aber am meisten von Beratung profitieren. Zum Beispiel eher marginalisierte Personen mit geringem Einkommen oder als Beispiel wird auch ganz oft angewendet, Frauen, die in Gewaltbeziehungen leben, dass die ja sonst gar nicht auf die Idee kommen würden, sich Beratung zu holen.
Die wollen und das ist in der Gewaltbeziehung ein Kind bekommen.
Ja, genau. Also das ist halt so ein, also dieses Argument finde ich so extrem perfide, weil, wenn man sich das mal in der Realität anguckt, die Personen, die in einer Gewaltbeziehung leben, das ist ja für die ein zusätzlicher Termin, an dem sie hin müssen. Ja, sie müssen sich erstmal überhaupt eine Beratungsstelle suchen, was vielleicht heimlich passieren muss, weil wenn sie irgendwie die Schwangerschaft verheimlichen müssen aufgrund der Gewaltbeziehung, in der sie leben, müssen sie auch den Beratungstermin verheimlichen, um dann nochmal zum nächsten Arzt oder Ärztin-Termin zu gehen. Also es ist quasi noch eine zusätzliche Hürde. Mhm. Und insbesondere diese Personen, die halt wir angeblich vermeintlich erreichen mit der Beratungspflicht und denen wir ja so unbedingt was Gutes tun wollen, die schicken wir eigentlich in die Illegalität, weil die einfach in den deutschen Systemen, weil die so viele Hürden überwinden müssen, dass es für sie nicht möglich ist, tatsächlich eine vernünftige medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und das finde ich so perfide an diesem Argument für die Beratungspflicht, dass man die ganze Zeit so argumentiert wird, wir wollen die Frauen schützen. Und man aber nicht guckt, tun wir das wirklich oder setzen wir ihnen einfach nur eine zusätzliche Hürde hin, weil wir denken, wir wüssten was besser für sie ist.
Ja, wenn man sagt, das Problem ist, dass die von alleine nicht auf die Idee kommen, dann kann also niemand wieder sagt ja was dagegen, dass man sagt, wenn man dann zur Gynäkologin geht oder so, dass die einem halt auf jeden Fall so einen Flyer mitgibt und sagt, hey, hier kannst du kostenlos oder so eine Beratung machen, ne?
Genau.
Aber lass uns nochmal zum Status Quo kommen, weil wir sind ja jetzt gerade schon wieder am Haten.
Genau, wir waren ja gerade noch beim Status Quo. Vielleicht so das letzte Kleine, ich glaube, das hattest du auch gerade schon angedeutet. Es gab ja noch diesen 219a, war das glaube ich, ne, mit dem Werbeverbot, also dass man nicht darüber reden konnte. Kannst du da nochmal kurz sagen, was jetzt da so der Status Quo ist, damit wir die Gesetze dann durchhaben?
Genau, Paragraph 219a, auch bekannt als Werbeverbot, hat quasi insbesondere ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, verboten, darüber zu informieren, also insbesondere auf ihrer Website. Und der wurde dann in der letzten GroKo noch einmal so ein bisschen so pseudo-reformiert, wo quasi drin stand, naja, also sie dürfen jetzt schon das theoretisch sagen, aber sie dürfen nicht sagen, welche Methode und wie. Und also es war so eine ganz komische Pseudo-Regelung, weil die CDU da wirklich lost war. Und die wurde jetzt tatsächlich in der Ampelregierung, das stand auch in deren Koalitionsvertrag, ist tatsächlich der Paragraph 219a komplett abgeschafft worden, was ein total wichtiger Schritt war. Das hat bedeutet, ich darf jetzt als Arzt oder Ärztin auf meine Website schreiben, ich führe Schwangerschaftsabbrüche durch und das sind die Methoden und so funktionieren übrigens die jeweiligen Methoden. Also das war ja insbesondere auch ein ganz großer Punkt, dass quasi wir als qualifiziertes Fachpersonal nicht über die Methoden informieren dürfen. aber es im Internet, wenn man googelt, total viele Fake-Seiten und Schwachsinnseiten gibt, wo wirklich die gruseligsten Sachen über Schwangerschaftsabbrüche drinstehen, die überhaupt nicht stimmen. Ja. Und das war aber erlaubt. Aber ich als Arzt oder Ärztin darf nicht erzählen, wie läuft denn wirklich ein Schwangerschaftsabbruch ab.
Werbung.
Frohes neues Jahr wünschen wir euch und wünscht euch auch Beducated. Beducated ist eine Online-Plattform, die hunderte verschiedene Kurse rund ums Thema Sexualität und Intimität hat. Also Online-Kurse und Tutorials, in denen ihr direkt verschiedene Techniken lernt. Aber es gibt auch sowas wie angeleitete Masturbation. Ja, das heißt, wenn du dir jetzt auch vielleicht mit uns zusammen neue Vorsätze nimmst oder auch einfach für dich alleine denkst, ach, mein Sexleben könnte sich mal in diese und jene Richtung vielleicht doch ein bisschen verändern oder ausweiten, dann schau unbedingt bei Beducated vorbei. Ihr habt da so tolle Kurse wie Yoni- und Lingam-Massagen, also Vulva- und Penismassagen oder Pleasure-Positions, also genussvolle Sexposition, ekstatischer Sex oder eben angeleitete Masturbation, aber genauso Kurse zum Thema ja Spiel mit Bondage oder BDSM-Einleitungen, Dirty Talk und so fort. Also das heißt, ihr habt wirklich so in jede Richtung ist irgendwie was dabei. Also wenn du denkst, oh, mein Jahr 2025 soll so ein bisschen mehr dirty werden, findest du auf jeden Fall was. Und wenn du dir denkst, ach, mein Jahr soll so ein bisschen softer und lungi-mäßiger werden, dann ist auch was für dich dabei. Also schau auf jeden Fall mal bei Beducated vorbei. Eine Sache, die, finde ich, nie schaden kann, ist, die haben zum Beispiel auch so Tutorials zu Date Nights, dass sie schon für Paare vorschlagen, hey, ihr könntet doch zum Beispiel einmal im Monat oder sowas und dann so diese, und dann sind schon so vorbereitete Date Nights, werden sozusagen erklärt. Und ich finde, mehr Zeit in die Beziehung investieren und neue Dinge zusammen ausprobieren, ist was, was eigentlich keinem Paar irgendwie schaden kann. Und wir haben auch was ganz Besonderes für euch, denn für die neuen Vorsätze, da wollen wir euch natürlich bei unterstützen, da wirklich dran zu bleiben. Und deswegen bekommt ihr den höchsten Rabatt, den wir hier je hatten, 60% Rabatt auf den Jahrespass. Mit dem Code Geliebte auf Zeit, alles klein und zusammengeschrieben. Du bekommst bei Beducated ja sowieso immer eine 24 Stunden kostenlose Testversion, wo du erstmal reinschnuppern kannst und hast auch gar kein Risiko, denn du hast immer eine 14 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und wie gesagt, mit dem Code Geliebte auf Zeit, alles Kleine zusammengeschrieben, jetzt eben auch 60% auf diesen Jahrespass. Du findest natürlich den Code und den Link zu Beducated und alles auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Also jetzt wünsche ich dir ganz viel Genuss und Experimentierfreude oder Entspannung oder was auch immer du dir halt wünschst für dein Sexleben im neuen Jahr. Und ja, vielleicht kann dich ja Beducated dabei unterstützen.
Werbung Ende. Oh Mann, darüber habe ich eigentlich auch eine Story, was so meine Story zum ersten Kontakt mit Schwangerschaftsabbrüchen war. Ich habe nämlich in der 10. Klasse ein Referat gehalten mit meiner sehr guten Freundin damals, die übrigens auch jetzt diese Sexarbeitsgegnerin ist, von der ich mal erzählt habe, die so sehr in der Freikirche ist und so weiter. Genau, das war früher meine beste Freundin. Und sie hat natürlich mit mir auch ein Thema gemacht über das Thema Abtreibung so. Und ich bin halt auch immer so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich war schon immer so ein Mensch, der relativ spät Sachen checkt und auch in der 10. Klasse nicht so wirklich gecheckt habe, dass es ja noch mehrere Seiten gibt oder mehrere Ansichten. Und habe dann halt alles, was so an Material da war, auch im Internet gesammelt. Und da habe ich halt nur die übelsten Horror-Stories gesehen. Mhm. Also da ging's dann darum, dass da irgendwie zerstückelte, also Triggerwarnung für alle Leute, die jetzt keine
zerstückelte
Babys-Geschichte hören wollen. Genau. zerstückelte Babys in Mülltonnen, dass angeblich das so wäre, dass abgetrieben wird und dann kommt das lebendig auf die Welt und dann wird es irgendwie verhungern lassen in einem Raum oder gestorben. Oh, also stellt man es in den Raum, damit das da halt stirbt, weil die können das ja nicht töten, so die müssen es dann halt unterlassen und deswegen soll es dann von alleine sterben, so es wird ohne Hilfe gelassen, damit es dann stirbt. Also solche, also das ist ja, Leute, ich muss jetzt gerade noch mit betonen, Lügen, das ist Blödsinn, aber das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, das war ein Englischreferat und man musste 45 Minuten, man musste eine ganze Unterrichtsstunde gestalten mit diesem ganzen Thema. Und ich habe ein wirklich sehr langes, ausführliches Unterrichtseinheitsthema gestaltet und diese ganzen Lügen und blöden Erzählungen, also blöden Geschichten auch erzählt. Und das Wichtigste, Interessanteste eigentlich, dass ich bis vor, also lange noch nach meiner Schulzeit, das alles auch geglaubt habe, dass das wirklich so ist, also dass Abtreibungen so laufen. Und meine Englischlehrerin da auch nicht mal zur Seite genommen hat und meine Freundin gesagt hat, ey Leute, das sind falsche Informationen, die ihr hier habt oder da mal irgendwie drüber mit uns redet.
Krass.
Ja, und dann habe ich das erst dann lange nach meiner Schulzeit herausgefunden, dass es alles gar nicht so stimmt.
Abtreibung, dass mir Abtreibung über den Weg gelaufen ist oder Schwangerschaftsabbruch, sagt man eigentlich eher, oder? Ich weiß gar nicht. War witzigerweise auch so ein bisschen vermischt, Sexarbeit und Schwangerschaftsabbruch, weil das war nicht bei mir Pretty Woman, der Film. Da gibt's doch diese, da ist doch die eine, diese Freundin da, die dann irgendwie schwanger ist und dann wird die auch nämlich so illegal von irgend so einem Typen irgendwie versucht, der das da irgendwie, und in meiner, also das hat man gar nicht gesehen,
aber. Das passiert bei Pretty Woman. Ich habe den doch erst letztlich gesehen, den Film.
Ja, da ist doch die eine Freundin von diesem ekligen Kellner, mit dem die Schwester was hat und dann hatte der doch vorher die geschwängert. Das ist doch so die ganze Story und deswegen mag der Papa die am Ende doch nicht mehr. So, jetzt habe ich den ganzen Film einmal gespoilert. Und da,
Pretty Woman.
Ja, da kommt doch der Papa von ihr, kommt doch dann und rettet die, weil irgend so ein Stümper ihr das Kind da rausgekratzt hat. Oh Mann, Lisa, dein Gedächtnis ist schon wieder.
Pretty Woman.
Ich wollte
gerade sagen, es ist nicht Pretty Woman, oder?
Oh Gott, Leute, können wir das bitte alles rausschneiden? Oh mein Gott. Der andere Film, den ich als Kind geliebt habe, Dirty Dancing natürlich.
Ach so, ja.
Ach du Scheiße, ist das peinlich.
Also das müssen wir drin lassen, weil wir so, wir haben jetzt alle Hörer verwirrt. So.
Alle Leute so, alle denken jetzt so, hä?
Eigentlich ist doch Luisa immer die mit dem...
Okay,
das war alles meine Lieblingsfilme.
Das heißt, ich wurde zur gleichen Zeit auf Sexarbeit und auf Schwangerschaftsabbrüche aufmerksam gemacht. So, ich versuche mich hier jetzt mal so rauszuretten.
Aber bei Dirty Dancing kommt gar keine Sexarbeit.
Ja, aber es war zur gleichen Zeit meine Lieblingsfilme. Okay, so jetzt vergessen wir diese ganze Situation, die gerade passiert ist. Springen zum Anfang zurück und ich sage dazu, genau, ich weiß noch, dass ich dann auch irgendwie dachte, und ich weiß gar nicht, ob das da so dargestellt wird, dass das Kind ihr jetzt irgendwie so rausgekratzt wird. Oh, und
so,
jetzt ist Annika
ist jetzt gegangen, weil du irgendwelchen Mist
hast.
Jetzt ist sie wieder da.
Sehr gut. Ja, sorry.
Alles gut.
Vor Schock einmal rausgenommen.
Annika so, nein, ihr seid jetzt gecancelt. Ciao.
Genau, für die gerade zuhören und es nicht sehen, Annika ist gerade kurz aus unserem Meeting rausgekommen.
Annika ist gerade aus dem Chat geflogen.
Genau, also gut, was ich sagen wollte, ist genau, bei mir kam da auch an, von wegen so, das Kind wird einem irgendwie so, ich dachte irgendwie, da kommt so ein Arzt mit so einem Messer und kratzt dann irgendwie das Kind da so aus dem Bauch raus oder so.
Also, ja, wie aus so einem Kürbis.
Genau, das war auch so, was ich dazu dachte. Okay, und du meintest aber, dieses Gesetz ist quasi jetzt einfach wirklich AD und jetzt dürfte man theoretisch neben die Zigarettenwerbung an der Bushaltestelle dürfte jetzt auch so ein Plakat hängen mit Werbung für Schwangerschaftsabbrüche oder wie?
Das ist eine gute Frage.
Also, weil das ist doch, das war ja
das
eigentlich.
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Das war das, was behauptet wurde.
Ja, genau. Also,
stell mir gerade die Werbekampagne vor, so eine schwangere Frau, und dann so, kein Bock auf einen dicken Bauch? Kommst du
ja, also, theoretisch, ursprüngliche Verbot, da stand ja drin, ist quasi, dass die Leute, die theoretisch einen finanziellen Vorteil durch Abtreibung haben, und das sind halt, also, finanzieller Vorteil ist halt wirklich, eine wilde Aussage, aber theoretisch sind das natürlich die Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, weil dafür wird man ja bezahlt, dass man das macht. Und die durften quasi nicht darüber informieren. Dann war so ein bisschen unklar, also wo so ein bisschen das auch schwammig war und wo wir auch in der Bewegung und sehr unsicher waren, was ist denn zum Beispiel eigentlich mit jetzt JournalistInnen, die über das Thema informieren? Oder was wäre zum Beispiel mit euch, die ihren Podcast macht und über
und
das Thema
Werbung
sprecht? Also wärt ihr theoretisch auch davon betroffen, wenn ihr quasi Werbeeinnahmen macht mit der Podcast-Folge? So, also das waren so Sachen, da war das Gesetz auch sehr schwammig irgendwie. Da gab es aber tatsächlich auch nie Verurteilungen. Also verurteilt wurden eigentlich immer nur die ÄrztInnen, die das tatsächlich gemacht haben. Wie das jetzt mit Werbeplakaten ist, also ich meine, theoretisch gibt es jetzt da de facto kein Gesetz mehr, obwohl ich nicht so genau weiß, jetzt wird es so ein bisschen Halbwissen, so nach, also weil man darf ja jetzt auch nicht für, keine Ahnung, Gallenoperationen Werbung machen oder, also weiß ich nicht.
Oder
also
man theoretisch gibt's ja, glaube ich, einfach nicht.
Ja, das weiß ich nämlich auch nicht, ja, ob es da nicht auch so berufsrechtliche Sachen irgendwie gibt, dass wir MedizinerInnen generell, also man darf ja zum Beispiel auch für verschreibungspflichtige Medikamente darf ja auch keine Werbung gemacht werden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so unter sowas dann jetzt mittlerweile fallen würde.
Ich glaube, das ist ja jetzt auch total wichtig, das jetzt hier gerade nochmal zu betonen, diese Situation, wo wir gerade darüber nachdenken, darf man das oder darf man das nicht. Es gibt ja viele Gesetze. Es gibt ja tausende von Gesetzesbüchern und Gesetzestexten, das sind Regale voll mit Gesetzestexten. Das heißt halt, man kann in diesen ganzen Regalen voller Gesetzestexte diese Sachen auch ganz genau regeln. Aber man muss es nicht im Strafgesetzbuch tun, was eben das schärfste Schwert ist der Gesetzgebung sozusagen. Der Gesetzgebung, der Recht, der des Staates, des Staates. Sorry, es ist schon sehr lange her, dass ich das gemacht habe. Also meine Professoren wären sehr nicht stolz auf mich. Okay, und dann kommen wir weiter zum, also weiter beim Status quo sozusagen. Welche Auswirkungen hat der Status quo da? Wie ist die Situation dann aktuell für eben ungewollt Schwangere und auch das medizinische Personal aktuell?
Genau, also es gibt so ein bisschen verschiedene Ebenen davon, wenn man diese Frage beantwortet. Also ich glaube, es gibt zum einen so ein bisschen diese moralische Ebene, diese Stigmatisierungsebene. Also weil dadurch, dass es im Strafgesetzbuch steht, wird ja ganz klar vom Staat gesagt, das, was du da machst, egal ob du jetzt ungewollt schwanger bist oder ob du Arzt oder Ärztin bist und das durchführst oder auch medizinische Fachangestellte, die assistiert oder so, also alle, die irgendwie beteiligt sind, das, was ihr da macht, ist nicht gewollt, ist strafbar, ist nicht vorgesehen, ja. Das heißt, das macht auch was mit einem, wenn man das liest. Also sowohl berichten einfach ungewollt schwangere Personen, dass sie, wenn sie quasi das zum ersten Mal irgendwie gelesen haben und jetzt merken sie, sie haben eine ungewollte Schwangerschaft und sich das erste Mal damit beschäftigen und dann lesen, ja, das ist strafbar, dass sie dann erstmal denken, oh Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Und genauso ist es ja auch für Ärztinnen, die sich damit auseinandersetzen und sagen, okay, ich würde vielleicht Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Als allererstes ist man immer konfrontiert mit dieser moralischen Keule von, das ist nicht gewollt und ihr macht hier etwas, was nicht so sein soll. Das ist so die eine Ebene. Und dann kommen aber tatsächlich insbesondere so die Ebene der tatsächlichen Hürden dazu. Also wir haben am Anfang schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, über die Versorgungslage. Also es gibt einfach sehr wenig ÄrztInnen in ganz Deutschland, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das werden auch immer weniger. Also eine Zahl, die immer so im Raum schwebt, ist, dass in den letzten 20 Jahren fast 50% weniger Arztpraxen oder Kliniken haben, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Also dass sich das fast halbiert hat. Die Zahl ist nicht so ganz aussagekräftig, weil unter diesen Praxen, die da gemeldet sind, da können auch welche sein, die so einen Schwangerschaftsabbruch im Jahr machen. Das hilft dann der Versorgung auch nur so mäßig. Und es gibt tatsächlich ganz wenige Praxen, die einen ganz großen Teil der Abbrüche machen. Also wir haben da fast wie Zentren eigentlich so ein bisschen, dass es quasi so eine Konzentration gibt auf einzelne Praxen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn dann diese Praxis gerade mal für 3 Wochen im Urlaub ist, dass es einfach dann echt ein Problem sein kann.
Wobei natürlich der Vorteil ist, dass dann diese Praxis weiß, was sie tut. Also wenn jeder einzelne Gynäkologe einmal im Jahr einen Abbruch durchführt, ist das wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn es halt spezialisierte Praxen gibt.
Jein. Also das ist so ein bisschen, es ist tatsächlich auch eine Diskussion unter ÄrztInnen, ob das so ist. Wir würden eigentlich sagen, von Doctors for Choice sagen wir, also klar, das trifft zu auf Schwangerschaftsabbrüche, insbesondere in so höheren Wochen. Weil je höher die Schwangerschaftswoche, desto höher ist auch das Blutungsrisiko und desto komplizierter wird quasi der Eingriff. Und da macht es natürlich Sinn, dass das insbesondere Menschen machen, die da viel mehr Erfahrung mit haben, die das gut können und das oft machen. Aber wenn es um medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche geht, insbesondere so bis zur 9., 10. Woche, dann ist das ja nicht mal ein Eingriff, den ich mache als Arzt oder Ärztin, sondern ich erkläre meiner Patientin, wie sie die Medikamente einzunehmen hat. Und oft machen wir das ja sogar im Home-Use. Das heißt, ich gebe der Patientin die Medikamente mit und sie nimmt die zu Hause ein. Und damit habe ich ja, also klar muss ich mich damit auskennen und muss ihr das vernünftig erklären und was auch die Risiken sind und muss meine Patientin vernünftig aufklären. Aber das ist nichts, was viel mit Können zu tun hat, sondern das sind alles Sachen, die kann man sich aneignen, die kann man sich anlesen. Und wenn man, also insbesondere medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche, sagen wir eigentlich, dafür braucht es keine spezialisierten Zentren. Das würde total helfen, wenn insbesondere das alle Ärztinnen in der Fläche anbieten würden. Auch zum Beispiel, also es können ja auch Hausärztinnen. Also dafür braucht man, muss ich keine Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe sein. Das ist das, was es wirklich in der Fläche geben sollte. Und selbst wenn ich nur zwei davon im Jahr mache, das ist eigentlich so simpel und da gibt es so viele Informationen, wenn man sich die sucht, tatsächlich, die, wie man das erklären kann, dass es dafür nicht unbedingt so viel Erfahrung braucht. Was anderes ist, wenn es um diese höheren Wochen oder die gerade diese operativen Sachen geht, klar. Oder Patienten, die einfach Voroperationen haben oder ne, es gibt natürlich unterschiedlich komplexe Fälle. Das ist auf jeden Fall der Fall. Aber gerade bei diesen ganz, ganz simplen Sachen kann das eigentlich jeder.
Mhm. Insbesondere, wenn es dann schnell gehen muss, dann ist es ja auch sehr praktisch.
Genau.
Wenn du sagst, bis zur 10. Woche, wenn man dann noch diese Zeit für die Beratung und das alles so mit einplant, dann diese Bedenkzeit, die da noch verpflichtend dranhängt, dann ist ja schnell mal die 10. Woche verstrichen und dann bin ich raus aus dem Zeitfenster, in dem ich das medikamentös lösen kann, die Thematik.
Genau. Ja. Okay. Mhm. Genau. Und deswegen wäre das zum Beispiel mega Gewinn, wenn das einfach mehr Leute machen würden. Und zum Beispiel, also wir bei Doctors for Choice und ein paar von unseren Ärztinnen, die machen einfach auch einfach so Online-Seminare, auch für Hausärztinnen, zu sagen, okay, wie kann man relativ simpel Schwangerschaftsabbrüche in der eigenen Praxis anbieten? Genau. Dazu kommt jetzt aber, dass es auch für Ärztinnen extrem bürokratische Hürden gibt, überhaupt dahin zu kommen, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, weil es ist nämlich so, dass im Schwangerschaftskonfliktgesetz geregelt ist, dass quasi die Länder für die Sicherstellung der Versorgung zuständig sind. Und einige Länder interpretieren das so, dass sie sich quasi Regeln ausdenken dürfen, wie sie es am besten noch komplizierter machen, für die Ärztinnen Schwangerschaftsabbrüche anzubieten. Also zum Beispiel in Berlin ist das relativ einfach. Da kann man, also muss man das sozusagen nur melden, dass man das macht.
In Bayern ist,
ja, in Berlin haben wir tatsächlich auch eine sehr gute Versorgung. Wo wir eine extrem schlechte Versorgung haben, ist in Bayern. Also insbesondere außerhalb der großen, außerhalb der großen Städte.
Oh Mann.
Weil Bayern, also wenn man, wir haben das auf unserer Doctors for Choice Seite relativ gut aufgelistet. Es gibt total viele Sachen, die man machen muss. Man muss erst so eine Schulung beim, ich glaube, Gesundheitsamt oder beim irgendwas vom Land machen. Man muss nachweisen, dass man entsprechende Räumlichkeiten hat, in denen man quasi auch die Nachbetreuung bei Komplikationen gewährleisten kann. Man muss in ganz vielen Bundesländern auch Fachärztin für Gynäkologie sein. Das heißt, Hausärztinnen dürfen das dann teilweise gar nicht. Also das verbietet dann das jeweilige Land. Es muss bestimmte, also es gibt so eine Reihe an Sachen, die man quasi bürokratisch machen muss, damit man überhaupt Schwangerschaftsabbrüche anbieten darf. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wenn es dann so Ärztinnen gibt, die jetzt nicht so krass politisch im Thema sind, sondern die einfach sagen, ja, okay, würde ich halt machen, so, die machen sich dann oft einfach nicht die Mühe und sind dann abgeschreckt von den ganzen Hürden und natürlich auch abgeschreckt von der Kriminalisierung, die man ja die ganze Zeit im Hinterkopf hat. Weil was, wenn man da irgendwas falsch macht und irgendwas nicht richtig beantragt oder irgendwas doch, dann hat man direkt das Strafgesetzbuch irgendwie im Hintergrund. Dazu kommt dann, dass diese Medikamente, die man braucht für den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, die gibt's nicht in der Apotheke, sondern die gibt es nur, da gibt's so ein ganz tolles Gesetz, nee, sind wir wieder bei Gesetzen, ganz tolles Gesetz im Arzneimittelgesetz, dass man quasi, dass ich als Ärztin mich bei der Pharmafirma registrieren muss, die mir dann quasi die Medikamente zuschickt. Ich gehe dafür in Vorkasse. Ich muss jede einzelne Tablette dokumentieren, an welche Patientin ich die gegeben habe, muss die Dokumente für 5 Jahre aufbewahren. Oh. Und ja, genau. Und also so wild ist das, wenn es quasi um Bürokratiehürden für Schwangerschaftsabbrüche geht. Und natürlich,
wobei ja auch immer geschrien wird, also insbesondere eigentlich von der Opposition gerade so, wir wollen Bürokratieabbau.
Ja, das sowieso. Aber nicht beim Schwangerschaftsabbruch.
Interessant. Ja. Also es ist irgendwie gruselig schon ein bisschen.
Ja,
also,
genau.
Weil ich meine, die Argumentation ist ja immer eine Schuldargumentation. Also die Argumentation ist ja immer, es geht uns um den Schutz des ungeborenen Lebens. Also es geht immer darum, Babys zu schützen. Also die formulieren es ja auch mit Kinder zu schützen, Babys zu schützen. Und dann wird man, also da kommt man ja oft in diese Haltung, dass man selbst ein Täter ist, also Täterin in dem Fall als abbrechende Frau. Und irgendwie finde ich das echt ein bisschen perfide, dass quasi dieser Schutz des Kindes immer da so vorgestellt wird.
Ja, und also was ich halt auch, das sowieso zumal wir wissen, das wirkt, also klar, man kann irgendwie das schwer machen, man kann sehr viele Hürden hinbauen, aber man kann ja Schwangerschaftsabbrüche nicht verhindern. Egal wie hoch wir die Hürden machen, es wird immer Schwangerschaftsabbrüche geben, weil es wird immer ungewollte Schwangerschaften geben. Es gibt kein Verhütungsmittel, was zu 100% sicher ist. Und also die einzige Möglichkeit, um Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern, wäre halt Enthaltsamkeit für alle, immer. Aber, weil, also...
Das funktioniert, glaube ich, auch nicht.
Habe ich jetzt auch noch niemanden aus der Union fördern hören. Und also ist ja auch vollkommener Quatsch. Und was ich halt auch ebenfalls noch so perfide finde, ist halt also gerade diese ganze Sache mit diesen bürokratischen Hürden und jetzt zum Beispiel auch mit diesen Medikamenten. Das spiegelt halt ein Misstrauen wieder gegenüber den schwangeren Personen. Mhm. Also es geht ja darum, dass sie das nicht in der Apotheke holen sollen, ist ja, um zu verhindern, dass sie das vielleicht irgendwie an irgendjemand anders geben oder weiterverkaufen oder was weiß
Zitat,
ich.
Zitat, das sind keine Smarties.
Ja, genau.
Das so nach dem Motto, du weißt einfach nicht, was du da tust.
Genau, du weißt nicht, was du da tust. Und es gibt einfach angeblich ein Missbrauchsrisiko, was man irgendwie verhindern muss durch möglichst viele gesetzliche Hürden. Und das ist ja absoluter Quatsch und spiegelt halt eben so diese Einstellung darüber wieder. Erstens, ungewollt Schwangere wissen nicht, was sie mit ihrem eigenen Körper machen, weil das verstehen die gar nicht. Deswegen müssen wir sie erstmal beraten. Und dann, also ja, dann dürfen die das schon machen, aber sie müssen sich auch möglichst schlecht dabei fühlen, weil es ist ja eine Straftat, ne? Also es ist ja jetzt nicht so leicht zu nehmen. Wir müssen dafür sorgen, dass die ein schlechtes Gewissen haben. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass da wirklich auch alles eingehalten wird und es da überhaupt null Risiko gibt, dass da irgendwas, ja, Komisches passiert, so nach dem Motto. Und das ist ja irgendwie alles so Sachen, die in diesen jeweiligen gesetzlichen Sachen noch mit drinstecken und überall so durchtriefen, ist einfach wirklich dieses krasse Misstrauen gegenüber Frauen und allen Menschen, die schwanger werden können.
Ich habe da so ein paar Gedanken zu, die vielleicht nicht so woke sind. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu denkt. So, also genau, weil wenn wir jetzt mal darauf zurückkommen, dass es halt eigentlich irgendwie um den Schutz des ungeborenen Lebens geht, ne? Also zumindest wird das irgendwie gesagt. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es bestimmt bei manchen Menschen so sein wird auch. Dann frage ich mich irgendwie, ob wir es uns dann auch manchmal so zu leicht machen, wenn wir einfach sagen, nee, das darf jetzt irgendwie, das muss jetzt so 100% alles richtig und legal sein quasi. Und ob es nicht irgendwie auch okay ist zu sagen, es ist da tatsächlich einfach so, dass es einfach nicht so leicht ist. Also dass es quasi ein Konflikt ist sozusagen und wir können es nicht richtig machen. Also ich denke da manchmal an so diese philosophische Frage auch, die es ja manchmal gibt, ne, wenn jetzt irgendwie ein Flugzeug in ein Fußballstadion fliegt, ne? Und dann ist die Frage, sollte man dieses Flugzeug, also Passagierflugzeug, abschießen und quasi diese Menschen bewusst umbringen, um aber das ganze Fußballstadion zu retten. Und ich hatte mal einen Partner bei der Bundeswehr, für den war das tatsächlich eine relevante Frage, so. Und das ist halt irgendwie klar, dass es verboten sein muss, das zu tun, weil du darfst halt Menschenleben nicht gegeneinander aufwiegen. Und gleichzeitig gibt es dann tatsächlich, meinte er zumindest so eine, also wirklich eine Liste an Menschen, wo sich Menschen von der Bundeswehr eintragen können, die sagen, ich erkläre mich bereit, das zu tun, weil es klar ist, es ist in dem Moment einfach das Richtige. Und ich erkläre mich bereit, danach dafür ins Gefängnis zu gehen, weil auch klar sein muss, es muss strafrechtlich trotzdem das Falsche bleiben, weil sonst kommen wir in so einer, er meinte, so einer Barbarei an, wo man dann irgendwann sagt, ah, da ist ein gesunder Mensch, den nehmen wir jetzt auseinander, weil damit können wir 10 andere Menschen retten oder so. Und das fand ich mir ganz interessant zu sagen, es gibt manchmal Situationen, wo es klar ist, was gerade das Richtige zu tun wäre und wo trotzdem klar sein muss, es ist eigentlich nicht das Richtige quasi irgendwie so. Und ich frage mich, ob das hier auch so was Ähnliches sein könnte, wo klar ist, also ne, da ist die Frage, ab wann nehmen wir irgendwas als menschlich oder als lebendiges Wesen wahr, ne? Wo klar sein muss, sagen wir mal, es wäre tatsächlich ein lebendiges Wesen, wo klar sein muss, es ist tatsächlich irgendwo das Falsche, das zu tun. Und gleichzeitig in dem Moment muss es trotzdem das Richtige, also darf es trotzdem das Richtige sein. Und aber dass man sozusagen das anerkennt, wir sind hier einfach in einem also es gibt hier kein ganz klares Richtig, sondern ist es klar, ich weiß nicht, ob ich mich klar gemacht habe. So.
Ja, ich finde es richtig gut, dass du das sagst, Lenia, weil das irgendwie jetzt gerade spiegelt ja auch diese Gesetzeslage so ein bisschen diesen Konflikt so wieder. So diesen. Ich bin gespannt, was Annika dazu sagt.
Ja, also ich finde, genau, ich verstehe total den Gedanken und ich glaube auch, ich würde dir da zustimmen, insbesondere wenn wir so um Schwangerschaftsabbrüche in höheren Wochen sprechen. Also die gibt's ja eben auch. Das sind ein ganz, ganz, ganz geringer Teil und das sind oft wirklich Ausnahmesituationen und tragische Fälle, wo eben entweder die Mutter schwer krank ist, sowohl psychisch als auch physisch, oder es eben schwerwiegende fetale Schäden gibt, die quasi dann teilweise auch nicht mit dem Leben vereinbar sind. Ja, und das sind, also gehe ich total mit dir mit, dass wir da irgendwie eine Art von quasi ja Regelung brauchen, um anzuerkennen, man kann jetzt nicht einfach quasi das so machen, so, sondern wir brauchen da irgendwie eine moralische, was auch immer. Ich finde, es ist ein bisschen was anderes in den frühen Schwangerschaftswochen, weil, also ich will überhaupt nicht kleinreden, dass es auf jeden Fall trotzdem auch ein Konflikt ist. Und es ist für viele, auch für ungewollt Schwangere, ist es oft ein Konflikt. Es gibt welche, die wissen ganz, ganz klar, nee, ich will kein Kind, ich brauche mich nicht beraten lassen. Ich habe da moralisch mit mir kein Thema. Ich will einfach nur diese Schwangerschaft abbrechen. Und ich finde, die müssen wir auch anerkennen, diese Fälle. Und es gibt aber auch die anderen, die zum Beispiel entweder, weil sie religiös auch erzogen sind oder so, das für sich selber auch gar nicht so klar haben. Und ich finde das ist total wichtig, das anzuerkennen und dem Ganzen auch Raum zu geben. Ich finde nur, was ganz wichtig sein sollte, dass diese Situation nicht besser gemacht wird dadurch, dass sie im Strafgesetzbuch steht. Also das ist ja das, was wir gerade haben. Ist ja so ein bisschen dieses Strafgesetzbuch, ist ja der Versuch der Normierung, das irgendwie zu bewerten und zu sagen, das ist eben nicht rechtens. Und das finde ich gerade in den frühen Wochen einfach falsch, weil das ist irgendwie nicht, der Konflikt ist eben nicht der gleiche, wenn wir reden über quasi ein Flugzeug, was in eine Menschenmenge fliegt, sondern es geht eben um zwar einen Fötus, aber der insbesondere vor der 22. Woche zu 100% abhängig ist von dem Uterus, in dem er lebt. Und ich finde, man kann das zwar als Leben bezeichnen, wenn man das möchte, aber es ist eben nicht als eigenständig, also es ist einfach nicht möglich, das als eigenständige Person zu betrachten, weil es ja nicht eigenständig existieren kann. Also das ist komplett abhängig von dem Uterus und der Person, in dem es existiert. Und solange das der Fall ist, finde ich es schwierig, da so gesellschaftlich normativ reinzugehen und zu sagen, es wäre jetzt richtig, diese Schwangerschaft auszutragen oder es wäre jetzt das gesellschaftlich Richtige, dieses gesunde Kind, was auch immer, oder gesunden Fötus auszutragen, weil es eben ja objektiv keinen Grund dafür gibt, sozusagen. Weil solange das quasi solange die betroffene Person, die schwanger ist, notwendig ist, um quasi diese Schwangerschaft auszutragen, finde ich es auch quasi gesellschaftlich richtig, ihr diese zu 100% diese Entscheidung zu überlassen und das auch gesetzlich so festzuhalten und nicht zu sagen, das wäre eigentlich falsch, aber wir erlauben es dir trotzdem. So, ich finde, das ist was anderes in höheren Wochen, wo theoretisch auch möglich ist, dass es quasi außerhalb des Uterus existiert. Aber solange das nicht der Fall ist, glaube ich, dass wir da auch quasi gesetzlich festhalten müssen, dass es da für sie alleine, dass die schwangere Person die einzige Person ist, die entscheiden kann, ist das jetzt richtig oder ist das jetzt falsch.
Ich denke halt, also sagen wir mal zum Beispiel siamesische Zwillinge oder so, ne, wenn jetzt Luisa und ich auf eine Art zusammengewachsen wären, die macht, dass ich ohne Luisa nicht überleben könnte, dann würde man doch auch trotzdem nicht sagen, okay, dann können wir Lenia einfach wegmachen sozusagen. Also und ich will gar nicht sagen, es wäre jetzt sozusagen richtig, das Kind zu behalten, sondern ich glaube, in mir gibt es so ein Ding, dass ich sagen will, es ist auf jeden Fall richtig, das Kind dann die Schwangerschaft abzubrechen und gleichzeitig ist es falsch, das Kind, ne, wenn man jetzt schon davon ausgeht, dass man das Kind nennt überhaupt, das Kind zu töten. Und das heißt aber nicht, dass man es deswegen nicht tun sollte. Also, aber ich glaube, manchmal müssen wir Menschen vielleicht auch lernen, mit so Widersprüchen klarzukommen, ne? Dass ich sagen kann, es ist das Richtige, das zu tun und es ist gleichzeitig falsch irgendwie. Also
total. Das sehe ich total. Ich sehe auch, dass das für uns ÄrztInnen oder alle, die irgendwie beteiligt sind in der Situation, auch einfach Konflikte teilweise sind, ne? Wie gesagt, es geht jetzt hier, ich glaube, wir sind relativ jetzt gerade fokussiert auf eine relativ kleine Gruppe der Schwangerschaftsabbrüche, ne? Also der Großteil ist wirklich in frühen Wochen sehr entschiedene Frauen. Finde ich nochmal wichtig anzumerken, dass sozusagen die Debatte, um die wir uns jetzt gerade drehen, ein relativ geringer Teil der Schwangerschaftsabbrüche sind.
Aber und ich meine das eigentlich richtig. Gar nicht. Also vielleicht, genau, ich meine es jetzt also auch für ganz entschiedene Frauen und ganz frühen. Ich will gar nicht sagen, dass es das so meine Meinung ist.
Oder so erklären, Ne? Hm. Was die, also ich fände es irgendwie jetzt interessant, wenn Annika weiß oder uns sagen kann, wie eigentlich der Status von einem Fötus in der 12. Woche ist. Weil, also so was, also ich weiß, der Herzschlag ist so ab der 6. Woche oder sowas. Mhm. Und,
ja, genau.
Und dann, also, wann ist das Nervensystem ausgebildet? Wie sind denn die Gefühle? Gibt es denn schon sowas wie Gedanken? Gibt es schon sowas wie Gehirnaktivität oder so?
Genau. Also, genau, also da ist man auch immer noch, ne, da entwickelt sich die Wissenschaft irgendwie sehr schnell, sehr viel weiter, was man irgendwie sagt, ist, also genau, ab der 6. Woche ist sowas wie ein Herzschlag, obwohl das, also das ist quasi so elektrophysiologische Aktivität, wo quasi Zellen miteinander kombinieren oder kommunizieren, was man quasi als einen Herzschlag interpretieren kann. Das ist kein ausgebildetes Herz, was da schlägt.
Ach so. Okay.
Genau, das ist wichtig zu also man spricht von einem Herzschlag und man registriert es als eine Art Herzschlag, aber es ist nicht zu vergleichen mit, wie tatsächlich ein erwachsenes, ausgebildetes Herz funktioniert und pumpt. Genau, was man sagen kann, also in der 12. Woche, das ist so auch mit der Grund, warum es ganz oft quasi diese Grenze von der 12. Woche gibt, ist, dass quasi die Organogenese, also die Entwicklung von allen Organen, die man so hat, zum Teil abgeschlossen ist. Also dass quasi das Potenzial abgeschlossen ist, sich zu einem Menschen zu entwickeln. Da ist noch nichts mit Gefühlen, Nervensystem oder irgendwas. Was man weiß, ist, dass so ab der, da wird es dann so ein bisschen schwammig, 22., 24. Woche, Föten reagieren auf Reize, also auf quasi Stimuli externe. Was man aber noch nicht weiß, ist zum Beispiel, ob die wirklich auch Schmerzen empfinden können. Also es gibt quasi so Untersuchungen, die sagen, insbesondere so zwischen 20. und 30. Woche ungefähr so in dem Dreh, kann man registrieren, dass wenn ein Fötus quasi berührt wird zum Beispiel, dass er dann darauf reagiert. Und er reagiert aber gleich, ob das eine Berührung ist oder einen Schmerzreiz quasi. Das heißt, also zwischen der 20. und 30. Woche gibt es eine Form von Nervenverarbeitung. Aber man kann eben immer noch nicht nachweisen, dass es wirklich ein Schmerzempfinden ist, sondern dass es einfach nur eine Reaktion auf einen Reiz quasi ist. Das heißt, so richtig nachgewiesen, wirklich Schmerzempfinden und quasi Sensibilität ist eigentlich erst so 30., 32. Woche in dem Dreh. Das heißt, wirklich spät in der Schwangerschaft. Gedanken und Gefühle gehen wir eigentlich ehrlich davon aus, dass es wirklich auch erst ab dann irgendwie überhaupt, also Gedanken weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, weil man das halt einfach gar nicht, also man kann halt eben nur quasi so, insbesondere die Reaktion auf Stimuli, die kann man halt nachweisen. Mhm. Und aber auch das ist eben erst so um die 30. Woche der Fall. Genau. Und wie gesagt, bis zur 12. Woche, also davon ist es so ein bisschen, also theoretisch ist in der 12., 14. Woche schon alles theoretisch ausgebildet, aber eben nicht annähernd so, dass es funktionieren kann außerhalb des Uterus. Also es gibt ja auch immer noch keine Möglichkeit quasi in der, also theoretisch nur in der 12. Woche einen Fetus rauszunehmen und in einem Labor oder wie auch immer weiterzuentwickeln. Also das gibt es einfach noch nicht. Das ist einfach technisch und medizinisch noch nicht möglich. Das heißt, wir haben eine hundertprozentige Abhängigkeit von dem Uterus und von dem Körper der betroffenen Person, in dem sozusagen der Fötus heranwächst.
Mhm. Auf jeden Fall ist es klar, dass es voll, also dass alle Menschen, die auch nur annähernd irgendwie gegen Schwangerschaftsabbrüche sind, will ich, dass die alle 100% vegan sind, weil jedes Tier hat natürlich wirklich tausendmal mehr Bewusstsein und safe. Schmerzempfinden und viele Tiere haben ja sogar Empathie empfinden und Freundschaften und sowas alles als irgendwie so ein Embryo.
Man muss halt auch aufpassen, ne? Also ich finde diesen Gedanken total wichtig, dass wir uns den auch machen, auch in der Pro-Choice-Bewegung, dass wir reflektieren, was diskutieren wir hier. Und ich finde aber, man muss ganz doll aufpassen, weil schnell tappt man so in so eine Narrativfalle von Konservativen, die dann also insbesondere stark mit dem ungeborenen Leben argumentieren.
Mhm, ja, genau. Das ist ja mal die Hauptargumentation.
Das ist ja auch auf deren Seite, also das Argument ist ja auf deren Seite so, ne? Es ist irgendwie ein Potenzial von einem Leben. Das können ja auch wir nicht wegdiskutieren. Und ich finde auch total gut, wie du das jetzt gesagt hast, Lenia, dass wir das darstellen und dass wir das akzeptieren und irgendwie dem Raum geben. Aber man darf eben nicht in diese Falle tappen und zu sagen, ja, okay, und deswegen müssen wir uns fokussieren auf das ungeborene Leben. Weil statt das ist ja, Frau eigentlich ist das ja nur Person. Ein voll vorgeschobenes Argument. Ja. Weil ich meine, also wie viel Vorschläge gibt es denn von insbesondere konservativen CDU- und AfD-Menschen, sich um geborene Kinder zu kümmern und irgendwie die Versorgung zu verbessern und es quasi für Eltern, junge Eltern oder für Mütter leichter zu machen, Kinder zu bekommen. Also das ist ja auch ein ganz, ganz, ganz Mütter großer Punkt. Auch, ja, alleinerziehende Mütter so, ne?
Ja. Wer schützt sie denn? Sie ja gleichzeitig alleinerziehende Mütter, dann müssten sie gleichzeitig noch einen Gesetzesentwurf einbringen, wie sie dann alleinerziehende Mütter mit ungewollt Schwangere unterstützen wollen. Ne? Ja. Also vielleicht so einen Staatsunterhalt oder so, gesponsert von der CDU. Das stelle ich mir sehr amüsant. Ja. Also das
ist auch wieder so eigentlich sehr parallel zu der Sexarbeitsdebatte. Ne? So dieses Verbieten, statt sich um die zu kümmern. Also ich meine, keiner verbietet euch, sich quasi uns zu unterstützen. Und das ist ja irgendwie so das Gleiche. So, ne? Unterstützt uns gern so viel, wie ihr wollt. So. Aber dafür ist es nicht notwendig, dass ihr irgendwas illegalisiert.
Ja, deswegen finde ich das ein bisschen, man diese Debatte dann immer so ein bisschen heuchlerisch oder bigott.
Total.
Apropos Debatte. Wir können ja gleich mal zur aktuellen Debatte kommen, aber vielleicht können wir so der Vollständigkeit halber, weil es jetzt erlaubt ist, ja, nehmen wir uns jetzt dieses Recht raus, einmal ganz kurz zu informieren. Vielleicht kannst du uns ein paar Sätzen sagen, genau, wie funktioniert denn eigentlich so ein Schwangerschaftsabbruch?
Es gibt grundsätzlich zwei Methoden, wie man einen Schwangerschaftsabbruch machen kann. Es gibt die medikamentöse und die operative Methode. Und medikamentös bedeutet einfach, es gibt zuerst ein Medikament, was quasi die Aufrechterhaltung der Schwangerschaft beendet, sozusagen. Also das ist quasi einfach ein Anti-Schwangerschaftshormon letztendlich. Das nimmt man ein und dann so etwa 48 Stunden später nimmt man ein nächstes Medikament ein, was quasi die Kontraktion der Gebärmutter oder des Uterus befördert, dass quasi das Schwangerschaftsgewebe, was da vorher noch drin war, dass das ausgestoßen wird und quasi abblutet letztendlich. Das ist quasi die medikamentöse Methode. Das kann man in Deutschland bis zur 9. Schwangerschaftswoche machen. Das kann man sogar auch im Home-Use machen. Das bedeutet also, dieses erste Medikament, das nehmen müssen leider die meisten oder muss man offiziell unter ärztlicher Aufsicht einnehmen. Das ist auch gesetzliche Regelung. Yay. Das wird dann quasi in der Praxis eingenommen und dann geht die schwangere Person nach Hause und nimmt dann 48 Stunden später in Eigenregie das zweite Medikament ein und kann dann quasi zu Hause auf dem Sofa oder im Bett mit Wärmflasche oder wie es irgendwie für die Person am besten ist, selber diesen Schwangerschaftsabbruch erleben. Genau.
Darf ich kurz eine Nachfrage stellen dazu? Also wenn du sagst, bis zur 9. Woche ist das möglich, meinst du dann 9. Woche ab dem befruchteten Ei oder 9. Woche ab dem
Letzten Menstruation, also das ist quasi, das ist aufgrund der Zulassung dieser Medikamente und die rechnen quasi in Tagen sozusagen. Also es ist so ein bisschen kompliziert, dieses Hin und Her gerechnet.
Das heißt, dann ist das Ei schon so
also sieben Wochen
alt quasi.
Ja, genau.
Darf ich fragen, wie groß ist es dann? Also, weil man stellt sich dann da vor, dass dann irgendwie so ein da stellt man sich dann irgendwas Ekliges vor, aber wie groß ist das, was dann rauskommt?
Genau, also wichtig ist bei diesen medikamentösen Abbruchen in den frühen Wochen, da sieht man eigentlich gar nichts. Wenn überhaupt, sieht man so ein bisschen, also das ist das sind vor allem Zellen, die man da so ein bisschen sieht. Das ist eigentlich vor allem ein Klumpen. Das ist so, was ist das? Länge vielleicht so 2 Zentimeter ungefähr. Und es ist aber oft so, dass die schwangeren Personen selber gar nichts sehen, weil das quasi, also es blutet und es kommt quasi Gebärmutterschleimhaut mit raus. Und irgendwo in dieser Blutungsmasse ist dann letztendlich das, was quasi Schwangerschaftsgewebe war. Ja?
Und das sind also diese 2 Zentimeter, aber der Fötus, oder man sagt ja nicht mal Fötus.
Naja, es ist
dazu,
ja noch nicht, also es ist quasi, klein, es ist eine Art von, es ist quasi, diese zwei sind quasi, wir sprechen immer von Scheitel-Steißlänge, also quasi von dem, was quasi Kopf ist bis zu, also so die Wirbelsäule entlang. Aber das, also das sieht dann nicht mehr so aus, wie es im Ultraschall aussieht, wenn es abgeblutet wird sozusagen. Das heißt, also oft sieht man einfach gar nichts. Man sieht einfach quasi geblutetes, eingeblutetes Gewebe, was irgendwie so ein bisschen, wie so, wenn man halt ganz stark seine Tage hat, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wo man auch manchmal so ein bisschen Klumpen mit rauskommen. So ungefähr kann das sein. Es kann manchmal sein, dass man so ein bisschen Gewebe auch mit sieht, was dann vielleicht in die Toilette fällt oder so. Aber es ist halt eben ganz wichtig zu sagen, es ist jetzt nicht, dass man da wirklich einen kindähnliches, was auch immer sieht, was dann in die Toilette fällt. Das ist ja, definitiv was dann nicht der Fall.
Wär. Also wäre irgendwie, ja, cool. Also ja, wär irgendwie, also deswegen ist gut, dass wir das jetzt irgendwie mal sagen, ja, weil genau. Ich finde irgendwie in meinem Kopf muss man das jetzt auch erstmal. Also ich finde
genau, das ist auch ganz, genau, es ist auch ganz wichtig, dass wir das den PatientInnen erklären, insbesondere wenn die das halt im Home Use machen. Was erwarten sie da und wie sieht das ungefähr aus? Auch wie stark ist dann die Blutung? Ne, es gibt auch, also man muss denen auch ganz klar sagen, wie viel kann das theoretisch bluten und ab wann wäre es zu viel Blutung, ne? Ab wann wäre es wichtig, dann doch vielleicht nochmal in die Notaufnahme zu gehen. Auch das ist einfach eine Sache, die man besprechen muss. Insbesondere je höher, also je näher man irgendwie dann drankommt an diese obere Grenze, desto mehr blutet es auch einfach, weil mehr Gewebe vorhanden ist und mehr abbluten muss. Genau, das ist quasi diese eine Möglichkeit. Und
dazu noch eine Nachfrage. Ja. Ich habe nämlich auch immer so Horror-Stories auch schon aus meiner Kindheit, dass man dann danach kein Kind mehr kriegen kann oder dass dann irgendwie schwerer Quatsch. Wird. Genau, wie ist es damit?
Absoluter Quatsch. Also insbesondere bei den medikamentösen Abbrüchen gibt es dieses Risiko eigentlich gar nicht, weil de facto ist es wie, also es gibt ja einfach auch Fehlgeburten und es gibt einfach quasi Fehlgeburten, insbesondere vor der 12. Schwangerschaftswoche, oft. Mhm. Ja, also ist ein ganz, ganz großer Teil von Schwangerschaften endet einfach in der frühen Fehlgeburt. Und im Prinzip ist es nichts anderes, außer dass wir die halt einleiten, die Fehlgeburt mit Medikamenten. Und auch da ist es, gibt es kein Risiko, dass man danach nicht wieder schwanger werden kann. Mhm. Das Einzige, also woher so ein bisschen dieser Mythos kommt, ist, wenn es dann um die operativen Schwangerschaftsabbrüche geht, obwohl auch da das Risiko mittlerweile durch verbesserte Methoden und sehr, sehr, sehr gering ist. Es ist nur im Vergleich zu den medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen ein bisschen höher. Also und zwar ist es dann nämlich so, dass bei den operativen Schwangerschaftsabbrüchen, das ist dann halt eben so ab der 9. Woche bis dann zur 14. Postmenstruation quasi, die man das machen kann, da gibt es mittlerweile die Methode der, wir nennen das Vakuumaspiration, also das quasi mit so einem ja, Sauger, also es ist quasi so, der Sauger ist so,
mit diesem,
so lang, ist so
durchsichtig. Wie heißt der Dyson Extra Pro?
Ja,
oder
nur halt ganz, ganz dünn. Nur ganz dünn. Also genau, der ist so ein Zentimeter Durchmesser vielleicht ungefähr. Also kommt immer ein bisschen auf die Schwangerschaftswoche drauf an. Je niedriger die Schwangerschaftswoche ist, desto kleineren Durchmesser kann man nehmen von dem Röhrchen. Und dann gibt es so kleine, ja, die sind so ein bisschen wie so Stifte, mit denen kann man quasi den Gebärmutterhals aufdehnen und kann dann quasi so ein bisschen, weil der ist ja eigentlich, wenn man nicht unter der Geburt ist, ist der ja verschlossen, auch wenn man nicht schwanger ist. Und man gibt vorher ein Medikament, dass es das so ein bisschen weicher macht. Und dann kann man in entweder Narkose oder es geht auch in lokaler Betäubung den Gebärmutterhals so ein bisschen aufdehnen, sich quasi Platz machen für den Sauger und dann mit dem Sauger in die Gebärmutter gehen und quasi alles an Gewebe absaugen letztendlich. Mhm. Ja. Und das ist auch eine sehr, sehr schonende Methode. Tatsächlich ist diese Sauger, die sind halt aus Plastik, die sind nicht scharf, damit macht man eigentlich nichts kaputt. Es gibt ein ganz geringes Risiko, dass man bei diesem, wo man den Gebärmutterhals aufdehnt, dass man da was verletzen kann, theoretisch. Ist auch ein super geringes Risiko, aber das also muss ich zum Beispiel meinen Patientinnen auch immer erzählen, dass es einfach theoretisch die Möglichkeit ist. Und was man früher gemacht hat, bevor man diese Sauger-Methode hatte, und was leider auch in Deutschland immer noch so in 10% ungefähr der operativen Abbrüche gemacht wird, ist eine veraltete Methode, das nennt sich Curettage. Also, dass man nicht diesen stumpfen Sauger nimmt.
Oder?
Genau, sondern dass man es ausschabt tatsächlich.
Wollte ich dich auch noch fragen, wann das jetzt kommt.
Genau, also das ist dann so ein scharfer Löffel so ein bisschen. Also, der ist quasi hohl, aber damit kann man dann quasi so die Gebärmutter-Schleimhautwand abkratzen, so ein bisschen, um wirklich alles an Gewebe rauszuholen. Und also international ist schon lange ganz klar und auch die WHO empfiehlt, ich glaube seit über 10 Jahren, vielleicht sogar länger, das nicht mehr zu machen. Weil was da eben das Risiko ist, ist zum einen, ist es einfach das Verletzungsrisiko höher, weil es halt eben scharf ist. Und man tendiert auch dazu, wenn man das macht, dass man zu viel Gewebe abkratzt. Also dass man von der Gebärmutter Schleimhaut auch noch quasi Gewebe mit abkratzt, was gar nicht zu der Schwangerschaft gehört, sondern was eigentlich Uterus ist. Und dass das eben potenziell zu Vernarbungen führen kann, die dann eine spätere Schwangerschaft schwieriger machen, weil eben dann die Gebärmutterschleimhaut geschädigt ist. Genau, also auch das ist relativ gering. Ne? Das ist, also früher hat man das immer gemacht mit dieser Curettage-Methode. Und es gibt auch noch Situationen, wo man das trotzdem noch macht. Also wo zum Beispiel, wenn, also es hat jetzt gar nicht so viel mit Schwangerschaftsabbrüchen zu tun, aber es gibt andere gynäkologische Eingriffe, bei denen man das teilweise macht, dass man so ein bisschen was abkratzt von der Gebärmutterschleimhaut. Aber eben bei einem ganz normalen Schwangerschaftsabbruch ist das eigentlich nicht notwendig und man versucht es auch so gut es geht eigentlich zu vermeiden, um eben potenzielle Schäden irgendwie das Risiko so gering wie möglich zu halten. Und trotzdem ist es halt so, in den Statistiken sehen wir, dass 10% der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland immer noch diese Methode verwendet wird. Was auch, was auch daran liegt, dass wir einfach zu wenig Lehre und zu wenig Ausbildung haben und auch zu wenig Beschäftigung mit internationalen Studien und irgendwie zu wenig Weiterbildung von den Ärztinnen, die es vielleicht schon können und die vielleicht die letzten 30 Jahre immer diese Curettage-Methode gemacht haben, die aber noch nicht umgestellt haben sozusagen auf diese neuere Vakuumaspirationsmethode. Also das ist eben auch wichtig, deswegen wir auch im medizinischen Bereich einfach auch eine fachliche Diskussion mehr führen müssen und da irgendwie mehr Weiterbildung auch brauchen müssen. Wir haben jetzt mittlerweile immerhin eine Leitlinie zum Schwangerschaftsabbruch in den frühen Wochen. Die ist aber auch jetzt erst, ich glaube, 2 Jahre alt. Also die ist ganz, ganz frisch. Und davor gab es halt nicht mal irgendwie eine Leitlinie dazu. Es gibt ganz wenig deutsche Literatur, es gibt ganz wenig deutsche Studien zu dem Thema. Und es gibt auch zu wenig Leute, die sich mit den internationalen Studien beschäftigen. Also da gibt es einfach international, gibt es diese Belege. Da ist ganz klar, wir sollen auf jeden Fall Vakuumaspiration machen. Das ist sicher, das ist viel besser. Genau, aber das ist quasi die andere Methode des operativen Eingriffs. Genau.
Okay, danke. Ja, ich würde sagen, dann wechseln wir mal so zur aktuellen Debatte. Ich habe da einen schönen Schnipsel von Friedrich Merz. Und du kannst uns ja da mal aufklären, worum es da geht.
Der Bundeskanzler stellt einen Gruppenantrag zu einem Thema, das wie kein zweites das Land polarisiert, das wie kein zweites geeignet ist, einen völlig unnötigen weiteren gesellschaftspolitischen Großkonflikt in Deutschland auszulösen. Ich bin wirklich entsetzt darüber. Das ist skandalös, was der Bundeskanzler da macht. Wenn wir über dieses Thema reden, dann brauchen wir dafür Zeit, dann brauchen wir dazu auch Gutachten, was verfassungsrechtlich zulässig ist. Dies ist eine Art Affront gegen auch die Mehrheit der Bevölkerung, die das nicht will.
Ich habe jetzt leider gerade den schönen Schnipsel von Scholz. Prostitution ist schlimm, habe ich gerade nicht parat, aber ich hätte jetzt gerne noch von Merz, man hätte es auch übersetzen können mit Abtreibung ist schlimm.
Ja,
das
richtig.
War so ungefähr die Aussage dahinter, oder? Worum geht's da? Was ist da für eine Debatte gerade am Start,
Gott.
Annika?
Ja, also, so viele Falschaussagen in einem Schnipsel. Es ist wirklich zum Kopfschütteln, genau. Also worauf Merz sich gerade bezieht, ist, dass es aktuell einen Gesetzesentwurf quasi im Deutschen Bundestag gibt, der schon in der ersten Lesung war und der jetzt hoffentlich noch vor den Neuwahlen weiter beraten wird, indem es um eine gesetzliche Neuregelung von Schwangerschaftsabbrüchen geht. Und zwar, dazu muss man vielleicht einmal ganz kurz so ein bisschen in das letzte Jahr zurückschauen. In dem Koalitionsvertrag der Ampel stand drin, dass sie eine ExpertInnenkommission einrichten wollen, die sich damit beschäftigt, inwiefern Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt werden können. Also inwiefern das verfassungsrechtlich und aber auch moralisch, ethisch, medizinisch möglich und sinnvoll ist. Und diese Kommission, die wurde eingerichtet und die ist relativ breit besetzt worden mit Strafrechtlern, mit SozialrechtlerInnen, mit MedizinerInnen, aber auch EthikerInnen, also ganz viele verschiedene Professionen, die da auch zusammengesessen haben und so über die letzten 2 Jahre, glaube ich, getagt haben und die im April diesen Jahres, also April 24, ihre Ergebnisse präsentiert haben. Und in den Ergebnissen stand ganz klar drin, in den frühen Phasen der Schwangerschaft, also so bis zur 12. Woche, müssen Schwangerschaftsabbrüche ganz eindeutig außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt werden. Also das ist keine Empfehlung, sondern es ist wirklich so ihr müsst es machen. Und dann gibt's noch so ein paar andere Sachen, die quasi eher so ein bisschen eher Empfehlungen sind oder die dem Gesetzgeber freigestellt sind. Das ist zum Beispiel, wenn es dann um die mittleren Phasen der Schwangerschaft geht, also von der 12. bis zur 22. Woche, da sagen sie, man kann das außerhalb des Strafgesetzbuches regeln, muss man nicht sicher, aber auch da gibt's, also das wäre möglich. Genauso mit der Beratungspflicht, da sagen sie auch, es gibt keine klare Empfehlung, das abzuschaffen, aber es ist auf jeden Fall möglich, das abzuschaffen und verfassungsrechtlich brauchen wir sie eigentlich nicht. Und es wäre quasi politisch möglich, dem Gesetzgeber das abzuschaffen. Und genau, das bestätigt eigentlich so ganz viel, was total viele ExpertInnen und auch Organisationen und so schon seit Jahren sagen. Jetzt ist es halt nochmal irgendwie schwarz auf weiß und wir haben uns alle da oder haben das sehr begrüßt, diese Empfehlungen. Und aber seit April diesen Jahres ist erstmal gar nicht so viel passiert. Also von der Bundesregierung kam dann so ein bisschen so, ja, das muss man jetzt erstmal prüfen und das sind ja auch viele Seiten, das muss man jetzt erstmal in Ruhe lesen und die Legislatur ist jetzt auch nicht mehr so lang und schwierig, wir lassen das lieber. Und dann, genau, sind wir als Zivilgesellschaft sehr, sehr laut geworden, es gab sehr viel Demos, Petitionen, Gespräche und dann gab es eine Position der SPD, es gab eine Position der Grünen, die auch beide gesagt haben, nee, wir wollen das Thema angehen, wir wollen in dieser Legislatur noch Schwangerschaftsabbrüche verbessern. Und genau, dann gab es auch schon Gespräche über einen sogenannten Gruppenantrag. Also einen Gruppenantrag, um einmal das Verfahren zu erklären, ist quasi, also es gibt die Möglichkeit, dass entweder die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf einbringt, also dass quasi die Ministerien das schreiben und es dann ins Parlament kommt und da diskutiert wird. Oder es gibt die andere Möglichkeit, dass eben die Abgeordneten, die im Parlament sitzen, sich zusammentun, unabhängig von Fraktionen und gemeinsam quasi einen Gesetzesentwurf schreiben. Und das war auch schon in Vorbereitung und dann ist die Ampel zerbrochen und irgendwie auf einmal hat sich der ganze Zeitplan komplett über den Haufen geworfen und dann haben aber trotzdem diese Abgeordneten entschieden, nee, das ist jetzt zwar irgendwie knapp mit vor den Neuwahlen, aber wir reden schon so lange über das Thema und die Evidenzen sind so klar, dass wir unbedingt was brauchen, um Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland zu verbessern. Wir versuchen das jetzt noch durchzubekommen in dieser Legislatur und jetzt gibt es halt diesen Gesetzesentwurf, von wo über 300 Abgeordnete mittlerweile draufstehen, also von verschiedenen Parteien, der vorliegt. Und am 5. Dezember war eben die erste Lesung im Bundestag. Das bedeutet, dass quasi ein allererstes Mal über so die grobe Idee dieses Gesetzesentwurfs diskutiert wurde. Und da hat sich halt jede Partei, oder also es ist quasi gar nicht nach Parteien gegangen, sondern weil es eben so ein Gruppenantrag ist, muss man quasi gar nicht entlang seiner Partei abstimmen, sondern eigentlich kann jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete ganz für sich persönlich entscheiden, wie stehe ich denn zu dem Thema und kann quasi entsprechend dazu, ja, sich positionieren. Und genau, dieser Merz hat nicht in der Debatte gesprochen, aber er hat quasi in Bezug auf diese Debatte gesprochen, dass dass ja alles so schrecklich wäre und dass es jetzt so überstürzt wäre. Also das ist so das Hauptargument von den Leuten, die quasi gegen diesen Gesetzesentwurf sind, ist, dass es jetzt ja alles so knapp ist und wir überhaupt keine Zeit haben. Und dieser Vorschlag kommt ja auch aus dem Nichts, was natürlich absoluter Quatsch ist, weil es wird halt schon seit Jahren diskutiert. Wir haben ganz am Anfang schon darüber gesprochen, über wann das mit Paragraph 219a war, ne? Und diese ganze Historie. Und also eigentlich gibt es einfach schon jahrzehntelang Proteste und Diskussionen gegen den Paragraphen 218. Und jetzt gibt es halt auch noch diese Empfehlungen. Und um nochmal kurz auch Merz zu widersprechen, es gibt auch sehr viele Umfragen, die sagen, dass 75-80% der gesamten Bevölkerung dafür ist, dass Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt werden. Also es ist nicht so, dass das entgegen dem Willen der gesamten Bevölkerung wäre oder so. Das ist einfach wirklich Quatsch. Das ist wirklich, ich weiß nicht, wie er darauf kommt, aber also es ist einfach eine Lüge.
Also das meinte er tatsächlich mit dem am Ende, also wo er gesagt hat, die Mehrheit der Deutschen ist dagegen. Damit meinte er sozusagen, die Mehrheit der Deutschen will, dass das weiterhin verboten ist sozusagen, oder?
Ja, genau.
Ja. Okay. Ja, und zu den Umfragen wollte ich auch noch sagen, das sind nicht irgendwelche Umfragen, sondern das ist zum Beispiel von der Forsa-Umfrage oder auch irgendwie RTL-NTV oder so, habe ich gehört.
Genau. Und also auch das Bundesministerium für Familie hat auch nochmal eine eigene Studie gemacht und da steht das auch drin.
Ja, es sind nicht irgendwelche Studien.
Ja, vor allem ist es halt auch, finde ich, komplett wurscht, was die Mehrheit der Gesellschaft über meinen Körper denkt.
Also Moment. Okay. Also ich finde halt schon, in der Demokratie geht es ja darum, dass die Mehrheit der Gesellschaft irgendwo vom Bundestag vertreten wird und dass der Bundestag das macht, was die Mehrheit der Gesellschaft, also er vertritt sie zumindest.
Es ist eine interessante Frage, die Gesellschaft besteht ja zu 50% aus Männern, also aus Männern. Das ist eine interessante Frage an dem Punkt. Also geht es da darum, was
find
die
Mehrheit... auch.
Prinzip von Demokratie also, halt irgendwie, würde ich sagen.
Naja, aber Demokratie, also da geht es ja um Entscheidungen, die dann irgendwo alle betreffen. Gut, jetzt kann man sagen, der Schutz des ungeborenen Lebens betrifft auf jeden Fall alle. Aber ob ich als Frau eine Abtreibung machen darf oder nicht, betrifft ja einfach Männer eigentlich nicht. Also finde ich schon eine interessante Frage an dem Punkt. So haben die da...
Ja, Väter oder so. Also klar, es gibt so Väterrechtler oder so Menschen, die sagen, ja, ich habe das Recht, Vater zu sein. Mhm. Also es gibt schon, also ja, ich finde schon, dass es eine gesamtgesellschaftliche Debatte sein muss ja. und soll. Und ich finde auch wichtig, dass Männer dann auch solidarisch hinter Frauen stehen und sagen, hey, ich unterstütze halt ja. das und so. Das ist mhm. schon wichtig, dass da alle mit einbeziehen und sich auch alle eingebezogen fühlen. Mhm. So.
Ja, genau. Also genau, ich... genau, ich glaube, man muss so ein bisschen, also genau, man sollte sich auf gar keinen Fall so von quasi Umfragen 100% leiten lassen, ne? Weil es gibt ja schon auch Unterschiede von, wie doll bin ich informiert über das Thema und was kann ich auch dazu sagen? Also ich glaube schon, dass man, also dass es quasi Unterschiede gibt, wie doll auch Leute informiert sind und dann entsprechend irgendwie
darf ich noch kurz eine Sache dazwischen sagen, nur weil sonst juckt es mir jetzt an den Fingern. Und es gibt natürlich auch gewisse Sachen, also es gibt ja Minderheiten, die geschützt werden müssen, wo dann einfach die Mehrheit keine Rolle spielt. Also ich sag mal, ne, wenn ich jetzt sage irgendwie, nee, ich will jetzt gar kein Beispiel machen, weil ich nichts reproduzieren will.
Deswegen haben wir auch keine direkte Demokratie oder Stimme direkt über alles ab.
Genau, also und man kann, also ne, in dem Fall würde ich sagen, sozusagen Frauen, die dann einen Schwangerschaftsabbruch brauchen, sind in dem Moment, da ist quasi dieses Grundrecht auf Selbstbestimmung über meinen eigenen Körper so schützenswert, dass egal ist, was die Mehrheit darüber sagt vielleicht oder so. Also
ja, das stimmt, genau. Also das sehe ich nämlich auch so, dass quasi, also wir schon irgendwie eine gesellschaftliche Aufgabe haben, insbesondere marginalisierte Gruppen oder von ja bestimmten Diskriminierungsformen betroffenen Gruppen extrem zu schützen, auch wenn das vielleicht nicht der Fokus der allgemeinen Bevölkerung irgendwie ist. Aber so oder so ist es ja bei dem Thema eigentlich, also sowohl die Mehrheit der Bevölkerung, also 70-80%, als auch alle ExpertInnen, die in dem Bereich arbeiten, sind ja dafür, dass es abgeschafft wird. Also es ist ja quasi, also diese Frage stellt sich gar nicht, sondern es ist einfach so klar und so offensichtlich, dass quasi alles dafür spricht, dass wir es ändern müssen.
Und was ist da deine jetzt, also deine spezielle oder auch Forderung, was geändert werden soll oder was du dir auch wünschst, was geändert wird?
Genau, also man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen dem Gesetzesentwurf, der jetzt vorliegt und dem, was auch zivilgesellschaftliche Organisationen fordern. Der Gesetzesentwurf, der jetzt vorliegt, der würde quasi Schwangerschaftsabbrüche rausholen aus dem Strafgesetzbuch und würde diesen Paragraph 218 zwar nicht streichen, aber komplett umformulieren, sodass das Einzige, was noch im Paragraph 218 drin bleiben würde, sind Schwangerschaftsabbrüche gegen den Willen der schwangeren Person. Also wenn quasi eine Person eigentlich schwanger sein möchte, aber dann ein Schwangerschaftsabbruch gegen ihren Willen durchgeführt wird, das bezieht sich dann zum Beispiel auch auf Gewalttaten, die dafür sorgen, dass eine Schwangerschaft beendet wird quasi. Ne? Also darum geht es da insbesondere. Also da geht es um den Schutz der schwangeren Person. Alles andere an Schwangerschaftsabbrüchen fliegt raus aus dem Strafgesetzbuch und würde dann nur noch im Schwangerschaftskonfliktgesetz geregelt werden. Und was bestehen bleibt, ist halt diese Frist, also diese 12 Wochen, die wir haben. Und es bleibt auch die Beratungspflicht bestehen. Das Einzige, was sich quasi praktisch ändert, ist, dass diese dreitägige Wartefrist, also dass man nach der Beratung nochmal 3 Tage warten muss, bevor man den Abbruch machen darf, das würde wegfallen. Das heißt, man könnte direkt am gleichen Tag, wo die Beratung stattfindet oder am nächsten Tag oder je nachdem, wann man eben den Termin bekommt bei dem Arzt oder der Ärztin, was ja nicht so einfach ist, entsprechend den Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen. Und eine Sache, die auch nochmal wichtig ist, dadurch, dass es rauskommt aus dem Schwangerschaftskonfliktgesetz, gibt es die Möglichkeit für die gesetzlichen Krankenkassen, das zu übernehmen. Weil aktuell ist es so, dass die schwangeren Personen das eben selber bezahlen müssen. Es sei denn, sie sind unter einem Mindesteinkommen, dann kann man über so eine Kostenübernahmeantrag das Geld zurückbekommen. Das ist aber auch ein bisschen kompliziert und da muss man meistens persönlich noch zur Krankenkasse hingehen. Und also es ist super kompliziert. Dadurch, dass es rauskommt aus dem Strafgesetzbuch, wäre es möglich, das ganz regulär einfach als medizinische Leistung über die Krankenkassen abzurechnen. Das wäre schon mal extrem wichtig und würde auf jeden Fall viele Forderungen auch treffen. Was wir kritisieren, insbesondere als Zivilgesellschaft, ist eben, dass die Beratungspflicht bestehen bleibt. Also das ist einfach eine Forderung, die wir ja jetzt auch heute schon diskutiert haben, die da nicht hingehört, weil wir sagen, es sollte ein Recht auf Beratung geben, aber eben keine Pflicht zur Beratung. Also wer sich beraten lassen möchte, soll das unbedingt tun. Und es muss auch ein breit ausgebautes Beratungsangebot geben, aber es darf eben keine Pflicht zur Beratung geben. Das bleibt da jetzt aktuell drin. Genauso bleibt die Frist die gleiche. Also die bleibt auch bei den 12 Wochen. Wir finden auch, also insbesondere vom Bündnis, aber auch von Doctors for Choice, dass diese Frist zu kurz ist, also dass man die eigentlich erweitern müsste. Das bleibt aber in dem aktuellen Gesetzesentwurf drin. Das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, dass eben die Leute, die den Gesetzesentwurf formuliert haben, also viele auch von SPD, Grünen und Linken, die, also wenn man sich zum Beispiel die Position der SPD-Fraktion im Bundestag anguckt, die haben eigentlich weitergehende Forderungen. Also die fordern eigentlich auch die Erhöhung der Frist und die fordern auch die Abschaffung der Beratungspflicht. Genauso die Linken, genauso die Grünen. Und die haben jetzt aber quasi den Gesetzesentwurf schon auch so geschrieben, in der Hoffnung, auch eher so ein bisschen konservativere, unentschlossenere Leute quasi mitzuziehen. Mhm. Und deren Stimmen auch. Das ist
schon ein Kompromiss auch irgendwo.
Ja, genau. Es ist schon auf jeden Fall
eine Art Kompromiss, ne?
Genau. Ja. Ich bin so ein bisschen, wir sind so ein bisschen als Zivilgesellschaft sehr zwiegespalten, wie wir das finden. Also wir finden es wichtig, dass es den Gesetzesentwurf gibt. Wir finden auch, dass der unbedingt abgestimmt werden muss. Wir finden aber auch, dass wir uns darauf nicht ausruhen sollten. Also, dass wenn wir das quasi schaffen, dass das abgestimmt wird, dass wir dann trotzdem weiter daran arbeiten müssen, dass sich die Situation verbessert. Und dass es trotzdem, also solange wir die Beratungspflicht haben, immer noch eine starke Bevormundung ist von ungewollt Schwangeren und auch insbesondere marginalisierte Personen, die halt einfach in dem aktuellen System untergehen, immer noch nicht gut genug geschützt werden in dieser neuen, also in dem neuen System. Das heißt, das müssen wir immer dazu sagen, dass es zwar ein guter Gesetzesentwurf ist und ein wichtiger erster Schritt, aber eben auch nicht das, was wir als Zivilgesellschaft auf jeden Fall fordern. Ja, das müssen wir immer betonen. Und genau, es ist halt so ein bisschen die Frage, inwiefern ist es da wichtig, sich Konservativen irgendwie anzunähern oder zu versuchen, quasi wirklich einen Kompromiss zu finden. Weil was wir jetzt halt gerade sehen, insbesondere wenn man sich die CDU und AfD sowieso, aber ich finde, die kann man in der Diskussion eigentlich ausklammern, angucken, ist, dass halt ja auch die CDU nicht bereit ist, überhaupt irgendeine Art von Kompromiss einzugehen. Also wenn man sich das anhört, was wir jetzt gerade von Merz angehört haben, also der lügt ja einfach wirklich und erzählt irgendwelche Sachen, die halt nicht stimmen und macht einfach krassen Populismus mit irgendwie den Rechten von ungewollt oder von Menschen, die schwanger werden können. Und also deswegen finde ich das so ein bisschen so, warum müssen wir denn jetzt immer die sein, die kompromissbereit sind und auf die Konservativen zugehen, wenn die wirklich, es denen scheißegal ist und die sich überhaupt nicht interessieren für unsere Rechte und wirklich einfach so krass dagegen hetzen. Deswegen, also ja, wir sind sehr zwiegespalten, was diesen Gesetzesentwurf angeht. Nichtsdestotrotz haben wir, also es gibt einen Brief von 73 Verbänden, die das unterstützen und sagen, wir müssen diesen Gesetzesentwurf jetzt verabschieden. Ja. Wir haben nochmal eine Petition gestartet. Also wir sind wirklich mit voller Kraft dahinter und sagen, nee, macht das jetzt bitte. Verbessert wenigstens einen Teil für ungewollt schwangere Menschen. Genau.
Ja, ich muss auch echt sagen, ich fand es unglaublich cool, diese Bundestagsdebatte da zu mir reinzuziehen. Das ist jetzt, glaube ich, mein neues Hobby. Bundestagsdebatten auf 1,5 Geschwindigkeit einfach noch so reinziehen. Und auch, was der Tenor war, also ich finde es wirklich, müssten wir eigentlich, also es geht eigentlich als Tipp raus an euch alle, schaut euch mal öfter bei Bundestagsdebatten an. Ja. Weil ich finde, da checkt man wirklich so richtig, was sind das eigentlich für Leute, die ich da wähle und wie sprechen die? Und das sind nicht nur kurze TikTok-Ausschnitte von denen, sondern das sind halt ganze Reden. Und ich finde die sehr informativ und sehr gut. Und ich fand es irgendwie sehr interessant, weil die CDU irgendwie so richtig auf der Position war, so hier die woke Gesellschaft spaltet hier unsere Gesellschaft mit Kultur, die woken Leute spalten die Gesellschaft mit Kulturkampf. Und was ich irgendwie sehr, sehr bezeichnend fand und euch irgendwie sehr gerne zeigen würde, ist noch so ein Ausschnitt von der AfD.
Warte, sag nicht wer, wir müssen raten.
Oh nein. Aber ich muss das jetzt gleich sagen, weil ich finde, man muss es schon auch noch zusätzlich, also wir geben ihr ja da irgendwo eine Stimme so. Ich möchte das deswegen gleich von vornherein sagen und ich habe das natürlich auch mit der Hinterkopf gehört, dass ich mir denke, ja, ich finde irgendwie das, was sie sagt, muss irgendwie schlimm sein, aber ich finde trotzdem wichtig, dass man den Tenor von der hört, weil man da, glaube ich, sehr viel versteht, wie manche Leute noch so denken und was die so für Narrative von sich geben. Und deswegen dachte ich zeige euch das mal. Wir verlinken auch die ganze Bundestagsdebatte, falls sich jemand das noch reinziehen will. Aber dann ist es ja auch schon
während
wahrscheinlich
Während Luisa den Link sucht, kann ich ja mal sagen, ich fand es gerade witzig, weil was ich mir dazu reingezogen habe, war so ein YouTube-Format, wo ich glaube vor allem so Reality-Stars eigentlich so miteinander debattieren. So irgendwie so 6 Leute, 3 dafür, 3 dagegen. Und das war auch, also es war auch fast eine Bundestagsdebatte, nur halt mit Michaela Schäfer. Wie heißt die?
Ah ja, das habe ich auch gesehen, ja.
Was? Echt, nee, sowas würde ich mir nie anschauen,
gar nicht so schlecht,
Leute.
Muss ich sagen.
Ja, nee, ich schaue mir da lieber, also ich muss echt sagen, es ist jetzt wirklich mein neues Hobby. Und okay. Ja, ich
okay, so fast ja, ich kennen, Lisa, du bist besser als ich. Ich hab's verstanden. Okay.
Nee, ich weiß, oh Gott, nein, ich wollte das nein, nicht so sagen. Ich fand, das ist auf jeden Fall auch Trash-TV, also die Bundestagsdebatte.
Ja, voll. Ich hab, also ich hab das, ich hab lustigerweise, ja. ich hatte Geburtstag an dem Tag, als die Debatte war.
Oh.
Und ich war bei meinen Eltern.
Public Viewing.
Ja, genau. Ich war mit meiner Oma zum Kaffee trinken und habe gesagt, sorry Leute, es tut mir leid, aber wir müssen jetzt mir wirklich wichtig, wir müssen jetzt leider diese Debatte parallel gucken.
3 Stunden.
Ja, naja, wir haben nur einen Teil, wir haben sie nicht komplett geguckt, aber genau, und habe quasi diese Debatte parallel zum Kaffee trinken laufen lassen und meine Eltern waren richtig entertained und waren wirklich so, boah, das habe ich noch nie gesehen, aber das ist ja sehr spannender als Fernsehen. Das
ja,
ist ja
es
wirklich,
ist so. Also, es ist hochspannend, die Leute haben ja auch nur eine begrenzte Redezeit und danach ja, ist genau. Schluss. So, also ich spiele jetzt hier ab, es wird jetzt also interessant.
Spüren, wenn man auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich sein möchte. Ah. Jede gesunde Gesellschaft sollte genau das Gegenteil tun und die Familien bestehend aus Mutter, Vater und Kindern fördern und ihnen die größtmögliche Unterstützung zukommen lassen, denn sie sind das Fundament eines jeden Volkes. Doch dem neuen Woken-Zeitgeist geht es weder um den Schutz ungeborenen Lebens noch um die Rechte von Frauen. Wie in so vielen Bereichen ist das Ziel die Abschaffung des Normalen, letztendlich die Entwurzelung einer gewachsenen Gesellschaft. Abtreibungen sollen nach dem Willen der Antragsteller nicht nur legalisiert, sie sollen vielmehr normalisiert werden, als Ausdruck einer vollständig liberalisierten Gesellschaft und mit dem Ziel identitätsloser Individuen. Dem setzen wir unsere alten Werte entgegen, die Sie von links und grün glücklicherweise nie wirklich auslöschen konnten. Denn immer noch wünscht sich die überragende Mehrheit der jungen Menschen stabile Familienverhältnisse und Kinder.
So, genau.
Die Abschaffung
also
des Normalen. Geil.
Ja, genau. Interessant, oder? Das ist interessant.
Mhm. Und also das ist ja auch, also dieser letzte Punkt, die Mehrheit der jungen Leute wünscht sich irgendwie stabile Familienverhältnisse und Kinder. Ja, können sie ja machen, aber die keine Kinder wollen, die müssen auch keine Kinder kriegen. Also das ist so, mit was argumentiert sie da irgendwie?
Da merkt man wieder so diese Urängste bei vielen, das ist ja bei vielen auch bei irgendwie so Menschen, die so gegen Trans irgendwie sich einsetzen, ne? Die dann irgendwie sagen, unsere Kinder werden hier, wie sagen die das immer, hier auf die dunkle Seite gezogen quasi so, ne? Diese Urangst, genau, die Abschaffung des Normalen. Aber also ich verstehe das auch irgendwo, ne? Dass das so eine, dass das irgendwie diese Urangst quasi sie ist von Hilfe, meine Welt bricht um mich zusammen. So, aber Leute, niemand will, dass die Welt zusammenbricht. Also du kannst genau weiter dein Leben leben. Also,
genau. Nur weil Leute das also Recht oder besseren Zugang ja letztendlich nur zu Schwangerschaftsabbrüchen haben.
Medizinischer Versorgung.
Ja, genau. Also es ist ja jetzt nicht, es muss ja wirklich auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also es ist wirklich auch die, das ist so, finde ich so spannend, weil also die Konservativen oder auch jetzt AfD und CDU argumentieren ja so mit diesem Gesetzesentwurf, der ja wirklich minimal ist. Also das ist wirklich, ist es nicht so, dass wir so komplett das Recht, also keine Begrenzung mehr, keine Regulierung mehr, also so tun die ja.
Zwangsabtreibungen für alle
AfD-Wählerinnen. Ja, genau,
AfD
als ob wir so einen ganz krass weitreichenden Gesetzesentwurf vorschlagen würden. Und also, keine Ahnung, ich wünschte manchmal, wir würden so quasi progressiv Sachen fordern, wie die Konservativen quasi warnen, dass wir fordern würden. Also
das sind Leute, die Partys machen und sich freuen, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken und Kinder ertrinken.
Genau.
Also das muss man jetzt nochmal kurz dazu. Ja. Also es ist natürlich, gibt dem Ganzen einen ganz komischen Geschmack und ist natürlich irgendwie auch klar, uns allen Hörenden klar, dass das halt irgendwie Quatsch ist. Was sie dann auch noch gesagt hat, war am Schluss, es gibt kein größeres Glück, als ein Kind irgendwie im Arm zu halten nach der Geburt oder sowas in der Art. Ja. Und da denke ich mir so, wow, okay, es ist deine Wahrnehmung.
Genau.
Aber es gibt halt Leute, die das halt nicht wollen. So die auch. Es gibt ja auch Leute, die panische Angst davor haben, schwanger zu werden, die einfach absolut keine Kinder haben wollen. Und denen muss man halt dieses Recht auch zugestehen. Und für die ist das dann halt kein großes Glück. Und es gibt halt leider auch Kinder, die immer noch misshandelt werden von ihren Eltern. Und vielleicht ist das da halt auch so, dass die das nicht wollten vielleicht.
Also es sind so mehrere Punkte, ne? Zum einen, also es gibt auch so ein bisschen so den Spruch, der auch so ein bisschen in der Pro-Choice-Community immer mal gesagt wird, so jedes Kind hat das Recht, gewollt zu sein. So, wer will denn ein ungewolltes Kind sein? Also niemand, so, weißt du, das ist ja, wir wollen doch eigentlich, dass Kinder, die zur Welt kommen, von Eltern geboren werden, die Kinder wollen und nicht andersrum so. Das und dann wollte ich noch sagen, weil ja ganz oft auch von Konservativen immer gesagt wird, so, wir müssen aufpassen, das ist nicht so wie in den USA, da ist die Debatte ja so krass polarisiert und wir müssen aufpassen und deswegen sollten wir gar nicht erst drüber reden und sollten alles so lassen, wie es ist in Deutschland. Und was man halt aber dazu sagen muss, wenn man über die USA spricht, ist das, was da jetzt passiert, ist in ganz vielen Teilen, in denen Schwangerschaftsabbrüche eingeschränkt werden, wird auch die Behandlung von Fehlgeburten eingeschränkt, wird auch die Behandlung von künstlicher Befruchtung eingeschränkt. Und da geht es nämlich auch um quasi gewollte Schwangerschaften, um Personen, die unbedingt schwanger werden wollen, die Kinder bekommen werden wollen, deren medizinische Versorgung viel schlechter wird, die quasi teilweise verbluten. Also es sind jetzt wirklich, muss leider in so krassen Bildern sprechen, weil es einfach die Realität ist in den USA, was verhindert wird durch diese komische Debatte über Schwangerschaftsabbrüche. Und das muss man halt immer im Hinterkopf haben, wenn die so tun, als würden sie wenn es ihnen um Leben gehen würde oder um das Recht der Ungeborenen. Nein, geht es denen nicht. Weil wenn es dann nämlich darum geht, irgendwie Leben zu schützen in Form von quasi schwangere Personen, deren Gesundheit bedroht ist, dann sind sie plötzlich ganz, ganz still. Und das darf man halt nicht vergessen, dass es hier immer um eine krasse Doppelmoral geht und dass es hier in allererster Linie um die Kontrolle über Frauenkörper und nicht nur Frauen, aber eben auch Frauenkörper geht von konservativen und rechten Ideologien.
Ja, es ist irgendwie so interessant gewesen, weil in der Debatte die AfD gesagt hat, die Woken würden hier die Gesellschaft spalten. Also das fand ich dann irgendwie das Krasseste, wie man dann so sagt, hier, die wollen den Gesellschaften, die AfD-Zitat, sie wollen den gesellschaftlichen Frieden abschaffen.
Ja, genau. Und genau dem stimme ich ja zu. Also natürlich, wenn der gesellschaftliche Konsens gerade was ist, was halt nicht okay ist, dann folgt halt eine Phase des Kampfes so. Und da gehört halt auch zu, dass zwischenzeitlich es Phasen gibt, in denen halt kein Frieden besteht. Also ne, das war irgendwie, bevor homosexuelle Ehe oder sowas erlaubt war, gab es halt immer eine Phase, wo zwei Parteien bitterlich gekämpft haben, um sich für ein Recht einzusetzen und die andere hat sich halt dagegen gewehrt. Und dann irgendwann haben wir halt den Kampf beendet und haben halt das Recht, was klar allen klar ist, dass es gebraucht wurde. Also klar will ich den gesellschaftlichen Frieden abschaffen, dem würde ich gar nicht widersprechen.
Und also das Ding ist ja auch gesellschaftlicher Frieden für wen? Ne? Also das ist ja das ganz große Problem. Also man kann natürlich denken, wir hätten einen gesellschaftlichen Frieden, wenn man sich quasi, also wenn man keine Person kennt, die ungewollt schwanger ist, die mit dem Thema sich irgendwie jemals auseinandergesetzt hat und wenn man irgendwie so ein Friedrich Merz vielleicht ist, dann ist es in seiner Wahrnehmung, haben wir bestimmt einen gesellschaftlichen Frieden. Aber wenn wir eben die Betroffenen angucken, die quasi keinen oder einen extrem schlechten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen haben, für die ist es kein gesellschaftlicher Frieden. Und da geht's ja so, das ist ja immer die gleiche Debatte, wenn wir quasi um diese ganzen, wessen Rechte stärken wir, auch wenn es um queere Rechte geht, um Transrechte geht. Für die Mehrheitsgesellschaft oder für die konservative, weiße, männliche Gesellschaft kann das vielleicht so aussehen, als hätten wir irgendwie einen gesellschaftlichen Frieden. Aber für Menschen, die eben marginalisiert sind, die von Diskriminierung betroffen sind, die irgendwie, also für die gibt es diesen gesellschaftlichen Frieden nicht. Also das ist einfach auch ein Gaslighting irgendwie ihrer Realität, so nach dem Motto, so, was wollt ihr denn? Ihr habt doch gar keine Probleme. Und die Leute sind so, wir haben 100.000 Probleme, bitte seht
was
uns.
Was wollt ihr denn? Ich habe doch gar keine Probleme.
Ja, Friedrich Merz musste noch nie Abtreibung machen.
Also, ja, good for him.
Oh, also wenn ich mal eine Abtreibung wollen würde, dann wäre das total easy, Leute. Ich weiß gar nicht, was ihr habt.
Was vielleicht kann man denn jetzt einfach machen, so auch noch als Gesellschaft? Also was können wir jetzt, was können die hörenden Menschen jetzt tun? Was können wir jetzt tun, damit wir da halt mehr gehört werden, damit dieser Podcast hier auch irgendwelche Folgen hat oder irgendwie was bewirken kann?
Genau, also wir haben aktuell noch eine Petition laufen. Die kann man auf jeden Fall unterschreiben. Die könnt ihr auch gerne verlinken. Und zwar geht es darum, das ist einfach nur, die ist gerichtet an die Mitglieder des Rechtsausschusses und die Fraktionsvorsitzenden. Und wir fordern, dass dieser Gesetzesentwurf, der jetzt eben in der ersten Lesung ist, der muss jetzt noch auf die Tagesordnung im Rechtsausschuss kommen. Und der muss dann vom Rechtsausschuss zurück überwiesen werden, quasi ins Plenum. Und im Plenum muss dann eine Abstimmung passieren mit allen Abgeordneten. Und wir gehen aktuell davon aus, dass wir wahrscheinlich, wenn es zu so einer Abstimmung kommen würde, wir auch tatsächlich eine Mehrheit haben würden. Also das sieht relativ gut aus. Genau, ich will jetzt hier noch nichts beschreien, aber es könnte wirklich gut klappen. Was aber nicht klappen könnte, ist eben, dass es tatsächlich zu dieser Abstimmung kommt. Also weil nämlich auch, also die CDU weiß auch, dass wir wahrscheinlich diese Mehrheit haben werden. Und die versuchen gerade aktiv zu verhindern, dass es noch zu dieser Abstimmung kommt. Deswegen haben wir diese Petition gestartet und haben oder fordern gerade quasi die Abgeordneten auf, das aufzusetzen auf die Tagesordnung und dann auch zurück ins Plenum zu schicken zur Abstimmung. Das ist halt mega wichtig, dass das auch noch vor den Neuwahlen im Februar passiert, weil danach wissen wir nicht, wie die Mehrheiten aussehen, müssen wir ganz ehrlich sagen. Und also die Umfragen sprechen leider irgendwie nicht für uns und nicht für die Rechte von ungewollt Schwangeren. Und was man auch machen kann, ist, wir haben so ein Tool entwickelt, wie man quasi seinen eigenen Abgeordneten schreiben kann. Also wo man quasi, man kann da einfach seine Postleitzahl eingeben und dann ploppen quasi die eigenen Wahlkreisabgeordneten auf. Und denen kann man dann eine Mail schreiben. Also wir haben auch eine vorformulierte, aber die kann man auch theoretisch ändern und für sich selber anpassen. Und denen nochmal sagen so, ey, die Mehrheit der Gesellschaft ist dafür, dass sie für diesen Antrag stimmen. Also bitte setzen Sie sich ein. Es ist gerade mega der kritische Punkt irgendwie in der Geschichte, weil wenn wir jetzt nicht vor Februar noch irgendwie eine Änderung bekommen, wer weiß, wann wir sie dann irgendwie das nächste Mal bekommen. Das heißt, also es ist jetzt schon, die Abgeordneten sind irgendwie alle im Wahlkampfmodus. Ne? Das passiert jetzt einfach gerade, der Wahlkampf geht los. Man kann auch gucken, es gibt total viele Weihnachtsmärkte gerade oder irgendwie lokale Fußgängerzonenstände, wo man quasi die Abgeordneten treffen kann und auch mal einfach zu denen hingehen kann und sagen kann, ey, was denken Sie denn zu dem Thema? Wie wollen Sie sich denn verhalten? Und setzen Sie sich dafür ein, dass wir in dieser Legislatur noch eine neue Regelung bekommen. Das heißt, das Wichtigste, was man jetzt aktuell machen kann, ist einfach seine oder unsere Stimmen hörbar zu machen für die Politik und zu sagen, nee, das ist hier kein gesellschaftlicher Großkonflikt. Das ist die einzig richtige Sache, die man jetzt gerade machen kann. Und die Bevölkerung wird auch das sehen und belohnen, wenn sie für diese Änderung stimmen. Also das ist ja auch nochmal für die Abgeordneten, die wollen ja auch Stimmen haben. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, dass sie sich damit nicht quasi WählerInnen vergraulen, was irgendwie, glaube ich, schon auch eine große Angst von manchen ist, sondern dass es eben ein Gegenteil der Fall ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung eben dafür ist und das auch honorieren wird.
Und können wir das hier alles hier verlinken, die Petition und sowas speziell? Dann yes. Cool, genau, dann guckt auf jeden Fall mal in den Shownotes. Und ich habe irgendwie gerade noch so ein bisschen den Impuls, so weil wir das jetzt alles so, natürlich ist es ja auch recht gerechtfertigt dramatisch dargestellt haben. Und es kann jetzt irgendwie auch passieren, dass vielleicht jetzt Menschen, die das hören, die einen Schwangerschaftsabbruch brauchen oder wollen, jetzt so voll viel Angst davor haben. Und vielleicht kann man nochmal so dazu sagen, so ich habe zum Beispiel eine Freundin, die mal einen Schwangerschaftsabbruch hatte und gerade so pro Familie hast du auch schon genannt, ne, dass also quasi das, was ich dazu gehört habe, ist, dass man da echt total nett beraten wurde. Und dass es zwar alles scheiße irgendwie ist, aber dass es auch, also dass ihr jetzt auch nicht so mit so einer krassen Panik vielleicht aus dieser Folge rausgeht, ja. Dass ihr da jetzt nicht gesteinigt werdet, wenn ihr zu Pro Familia geht oder so und euch da beraten lasst.
Nein, das stimmt. Das ist total wichtig, dass du das nochmal sagst. Also ich kenne auch total viele Beraterinnen und also auch nicht nur bei Pro Familia, auch bei verschiedenen anderen Organisationen. Und also was zum Beispiel auch viele machen, ist, dass sie, bevor überhaupt die Person irgendwas sagt in der Beratung, denen schon direkt den Schein hinlegen und sagen, egal was sie heute sagen, egal was wir heute besprechen, sie kriegen auf jeden Fall den Schein und sie dürfen den Schwangerschaftsabbruch machen. Das ist leider meine Pflicht, dass ich sie beraten muss, aber sie dürfen auf jeden Fall den Abbruch machen und dann lassen sie uns doch mal versuchen, diese Zeit hier zu nutzen. Vielleicht können sie ja was Positives mitnehmen. Mhm. So. Und das ist halt total toll von den einzelnen Beraterinnen und das sind einfach super, super tolle Menschen. Und wie gesagt, Beratung ist nichts Schlechtes. Wir sagen alle, wir sind mega pro Beratung. Das sind krass coole Leute. Schwierig ist halt nur, dass es irgendwie die Pflicht ist und dass es eben für manche Leute einfach auch, dass sie irgendwie Angst haben, was Falsches zu sagen in der Beratung, aus Angst davor, dass sie dann nicht den Schein bekommen am Ende oder halt irgendwie, ne? Also da gibt es einfach ganz viele Probleme, aber das stimmt. Die meisten Leute, die in dem Bereich arbeiten, sind total tolle Leute. Auch die ÄrztInnen, die ich alle kennengelernt habe bislang in meinem Leben, die Schwangerschaftsabbrüche machen, versuchen oder wir alle versuchen auch, weil wir wissen, dass es KollegInnen von uns gibt, die auch wirklich krass problematisch sind und die moralisieren und die den PatientInnen ein schlechtes Gewissen einreden und so. Und deswegen würde ich schon sagen, wir alle, die Schwangerschaftsabbrüche machen, haben auch so ein bisschen diesen Anspruch für uns, das den PatientInnen zu nehmen und zu sagen, nee, das ist völlig in Ordnung, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch haben. Mich interessieren ihre Gründe nicht. Ich bin nicht hier, um irgendwas zu bewerten. Ich bin einfach nur die Ärztin, die den Schwangerschaftsabbruch macht. Und das ist ihre Entscheidung. Und sie dürfen alle ihre Fragen stellen. Und ich beantworte alle Fragen gerne. Und wir können irgendwie gemeinsam gucken, welche Methode für sie passt. Oder ob sie auch vielleicht eine Nachbetreuung irgendwie brauchen. Oder hinterher nochmal zur Beratung gehen möchten. Oder. Also es gibt ja auch Sachen, die irgendwo da besondere Bedürfnisse, die manche PatientInnen haben. Und das versuchen wir irgendwie alles zu sehen und wahrzunehmen und auch die Patientin insbesondere einfach als ja selbstbestimmte Personen wahrzunehmen, weil sie das eben sind. Und das, genau, ist halt auf jeden Fall auch unser Anspruch. Und deswegen, ja, genau, kann ich das nur bestätigen, dass man da keine Angst haben sollte, auch darüber zu sprechen, wenn man eine ungewollt oder wenn man ungewollt schwanger ist.
Gibt's da so, zum Beispiel für Sexarbeiten, da gibt es ja diesen roten Stöckelschuh, das können sich GynäkologInnen quasi an die Praxis stickern und dann weiß man, okay, hier werde ich quasi sexarbeitsfreundlich. Genau, gibt es da auch so einen Sticker für Schwangerschaftsabbrüche?
Einen Stick, also wir haben so einen, den gibt es quasi nicht an den Praxen, aber wir haben so eine Kampagne, die heißt Ich mache Abbrüche und Sie. Mhm. Dem mit quasi, also zum Beispiel auf so medizinischen Kongressen und so laufen wir immer damit rum, um auch unsere KollegInnen zu sensibilisieren für das Thema. Es gibt ein Portal, das heißt QueerMed. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist auch insbesondere für queere Personen, wo quasi ÄrztInnen registriert sind, die queersensibel sind. Mhm. Aber in diesem Portal gibt es auch die Möglichkeit, quasi Schwangerschaftsabbrüche anzuklicken. Also welche Personen quasi zu Schwangerschaftsabbrüchen sensibel und gut beraten oder das auch machen. Und genauso gibt es auch das Portal Gynformation. Die haben auch noch mal eine Auflistung von quasi sensiblen, guten GynäkologInnen, zu denen man guten Gewissens gehen kann. Genau. Und wie gesagt, ich würde auch immer mit der Pro Familia oder mit den Beratungsstellen die fragen, was die denken, weil die auch einfach oft, also die lokalen GynäkologInnen kennen und wissen, mit wem man da gut sprechen kann und wer irgendwie sensibel ist. Das ist eigentlich, da gibt es wirklich gute Informationen. Mhm.
Cool, gibt es auch irgendeine Telefonnummer, wo man anrufen kann? Was ist ich? Man hat gerade einen Schwangerschaftstest gemacht und kriegt da so einen Meltdown und dann gibt es da irgendwie so ein Hilfstelefon, die einen dann gleich vermitteln an irgendeine Beratungsstelle oder sowas?
Gibt es, glaube ich, weiß ich jetzt, aber muss ich glaube ich, nachreichen. Ich meine,
wir recherchieren
dass es das
uns, packen es unten in den...
Genau. Ich kann euch ja im Nachhinein nochmal so eine Auflistung schicken mit Sachen, die ihr in die Shownotes packen könnt.
Ja, das wäre toll.
Das gibt es auf jeden Fall alles Mögliche.
Cool. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganze Aufklärung, die wir jetzt erhalten haben und hoffentlich alle, die zugehört haben. Genau, dann guckt mal an die Shownotes, wenn ihr irgendwas an Infos braucht und für die Petition oder wenn du uns da irgendwas noch genau verlinkst, wo wir unterstützen können, dann schaut auch dafür mal in die Shownotes, wenn ihr gerade zuhört. Genau, außerdem könnt ihr natürlich
auch
gerne...
Männer, bitte, liebe Männer, es geht euch auch an. Also bitte macht da auch mit bei der Petition.
Genau, und ihr könnt diese Podcast-Folge auch total gern weiterleiten an Friedrich Merz und alle eure FreundInnen, die sich dafür interessieren könnten. Ihr 5 Sterne geben. Genau, das hilft uns natürlich auch mal bei Sichtbarkeit und sowas alles. Und dann hören wir uns da draußen nächste Woche Freitag wieder. Und genau, dir, Annika, vielen, vielen Dank. Und viel Erfolg.
Ja, danke euch. Annika. Ja, danke euch für die Zeit. Es war ein total tolles Gespräch.
Cool. Tschüssi.
Okay. Ciao.
Geliebte auf Zeit.